Start gedrückt. Das ist mir jetzt, weil es ist wirklich, ich habe keine Lust mehr.
Auf was?
Auf dieses belanglose Gequatsche.
Welches belanglose Gequatsche?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich will einfach gerade irgendwie so ein Startgespräch imitieren, dass man so denkt, wir reden schon miteinander. Dabei ist es ja immer so, dass wir es hassen, auf Start zu drücken und irgendwie so zu tun, hey, hallo, wie geht's dir?
Hey, wie geht's dir? Wer bist du denn?
Mensch, Benjamin, endlich wieder wir beide zusammen in der Folgezentrale, ne?
Das ist wirklich schrecklich, wenn man das so macht.
Ja, aber es ist wirklich, dieser Einstieg ist immer das Schlimmste, finde ich.
Und ich habe jetzt gedacht, so nach einem Jahr Zentrale, dass es jetzt besser wird, dass es leichter für uns ist, der Einstieg.
Kein bisschen,
oder? Das ist wirklich das Schrecklichste, was es gibt.
Und damit haben wir uns schon begrüßt. Du bist Benjamin Kasper.
Ja, du bist Thomas Freitag.
Richtig. Und wir haben 2020. Du hast es gerade erwähnt.
Alles Gute fürs neue Jahr.
Ja, danke dir auch. Ich freue mich riesig. Guck mal, wir haben jetzt ein Jahr Zentrale geschafft. Und wir haben das alles schon in unserem Jahresabschluss-Resümee-Bilanz-Video besprochen. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter, oder?
Ja, da wurde ja gesagt, wir kommen da ziemlich fröhlich rüber. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele gute Schauspieler sind?
Das ist auch, da habe ich so gedacht, irgendwie, weißt du noch an dem Tag, keiner von uns hatte Lust, keiner war fröhlich.
Wir haben überlegt, ob wir das Projekt beenden, weil wir so kurz vorm Burnout waren. Und in diesem Video sind wir sowas von fröhlich und gut gelaunt. Und
dann denke ich auch so, sind die alle bescheuert? Also die schreiben irgendwie, man seid ihr gut drauf. Denke ich so, wenn ihr wüsstet.
Aber das heißt ja, dass wir ziemlich professionell sind.
Ja, wir sind wirklich schon, ich glaube, wir sind die Stefan Raabs des Podcasts.
Ich glaube auch. Ja? Obwohl wir, es gab hier auf Facebook eine Umfrage, welcher der beliebteste Drei-Fragezeichen-Podcast ist.
Echt, ja?
Ja.
Und wo gab's denn das bei Facebook? In so einer Gruppe?
In einer Gruppe.
In so einer Drei-Fragezeichen-Gruppe, genau. Wo man nur so auf Anfrage reinkommt?
Genau.
Echt, sowas gibt's?
Mhm. Krass. Und jedenfalls der spezial gelagerte Podcast war ganz weit oben.
Das ist mir klar.
Der hatte so fünffache Punktzahl von uns. Und dann auf Platz 2 und 3 war, oder ist immer noch... wir mögen keine Podcasts.
Genau, und das andere ist, was ist dein Podcast?
Genau.
Und dann kommen erst wir.
Ja. Also das heißt, wir sind auf Platz 4. Aber auch Respekt an den zweiten und dritten Platz. Ich mag keine Podcasts. Herzlichen Glückwunsch.
Ich finde es auch. Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Ich freue mich auf das Jahr 2020.
Ja.
Wir haben so gut vorgelegt, dass wir jetzt weniger produzieren wollen. Nein, keine Ahnung. Also eigentlich, ich habe ja jetzt so die letzten Wochen durch, ich erzähle es ja immer wieder an dieser Stelle, ich habe einen schlimmen Job im Einzelhandel und November, Dezember war ganz schlimm bei mir.
Deswegen, das schon wieder an.
Ja. Aber ich muss mich auch wieder so ein bisschen motivieren und deswegen freue ich mich, dass die erste zentrale Folge im neuen Jahr mit uns beiden startet.
Muss ich wirklich sagen. Ich freue mich auch wirklich sehr, weil das ist ja so der Grundstein, der gelegt wurde. Und wir beide in diesem Podcast und heute ist sozusagen wie so ein kleiner Relaunch, so ein Neustart. Genau. Wer auch da ist,
der weiße Kleiderschrank.
Ich weiß, du hast diesen weißen Kleiderschrank.
Nein, ich mag meinen Kleiderschrank, sonst würde er ja hier nicht stehen. Ich mag diesen Gag nicht, den du immer wieder einbringst.
Ich weiß, aber du siehst, dass die Leute, ich glaube, wenn sie entscheiden könnten, wer ist die wichtigste Person in diesem Podcast? Olli, du, ich oder der weiße Kleiderschrank. Ich sag dir, der würde gewinnen. Wenn wir bei einer Umfrage, würde der gewinnen?
Da würde ich auch für ihn stimmen. Weil ich finde ihn sehr zurückhaltend.
Er ist zurückhaltend. Ja?
Der macht doch nicht so schlechte Witze wie du. Der macht doch nicht so einen Scheiß auf Twitter oder auf Facebook. Ich habe das ja vorhin schon in der Vorbereitung erzählt. Ich probiere ja das Ganze hier so ein bisschen als so ein seriöses Projekt zu pflegen. Weil ich schon denke, wir spielen so langsam in so einer höheren Liga. Also noch nicht ganz oben, aber wir sind auf dem Weg dahin. Deswegen, ich bin immer relativ neutral, wenn ich die Folgen bei Twitter bewerbe, wenn ich bei Instagram Fotos poste und so alles auch so probiere, die Leute einzubringen. So, ja, was denkt ihr denn und so? Und dann, du bist ja auch bei Twitter.
Ich bin auch bei Twitter. Ja? Und dann ich entdecke das gerade für mich.
Und dann lese ich so Sachen irgendwie, weiß ich nicht, Benjamin, ein Foto von sich mit einer Dose Champignons in der Hand, ja, wie er sich selber als Selfie fotografiert und dann sagt irgendwie, hey, heute mache ich mir das zu essen. Würdet ihr euch freuen, wenn ich das im nächsten Podcast erzähle? Was sagst du, Thomas, alias die Zentrale?
Und dann denke ich immer so, also erstens hat er es nicht verstanden. Was hab ich nicht verstanden?
Ja, wie man twittert und so, du blickst ja nie durch, du sagst immer zu mir, so, du verstehst nicht diese Verästelung der Dialoge, wenn einer hier antwortet, einer da antwortet und so. Und dann denke ich so, er würde mir einen größeren Gefallen tun, wenn er einfach das Maul halten würde.
Ja, aber die Privatnachrichten, die ich kriege, die sind doch toll.
Ja.
Kommt doch gut an.
Das freut mich auch für dich. Aber ich denke immer so, das, was ich so probiere, ernsthaft aufzubauen, reißt du so ein bisschen mit deinem Hintern wieder ein.
Naja, was baust du denn ernsthaft auf? Jetzt mal ehrlich. Also, dein ist ja jetzt auch nicht so doll, was du da machst.
Ja, aber professionell.
Na, was ist denn da professionell?
Guck mal, ich habe zum Beispiel jetzt gerade so ein ganz tolles Video bei Instagram gepostet, wie du hier ankamst.
So, und dieses Video, was du meinst, das ist jetzt professionell.
Na gut, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben einen speziellen Humor und wir verstellen uns nicht.
Ja,
das oder?
Nö.
Meinst du nicht, die Leute mögen es, wenn man sich am Anfang immer nur über sich selber unterhält?
Ja.
Also sich so selber lobt und sagt, ja, wir sind voll geil und wir haben so einen guten Humor.
Das mögen die sicher. Das mögen die sicher. Besonders, ja, weil jetzt auch einige geschrieben haben, dass wir einen sehr merkwürdigen Humor haben und der scheiße ist. Deswegen mögen die das bestimmt.
Er hat nicht gesagt, der Typ, dass der Humor scheiße ist, aber er kann den nicht nachvollziehen.
Ja.
Und außerdem hat er mir ein bisschen aus der Seele gesprochen. Er hat ja auf die Folge Musik des Teufels angespielt, die du und Olli gemacht haben. Und da hat er geschrieben, naja, in der einen Folge, wo ihr alle 10 Minuten über euren Podcast-Kumpel redet, habe ich irgendwann ausgemacht. Und dann habe ich dich gefragt, so kann ich gar nicht verstehen, dass er das nicht
witzig fand. Der hat aber auch kritisiert hier den Ameisenbären. Nee, Ameisenmensch. Hat er auch gesagt, das ist nicht so toll.
Habe ich aber nicht verstanden, weil ich kann mich...
Ach, das hast du nicht...
Ich kann mich an keinen Gag erinnern, den wir da gemacht haben.
Aber
weil er sagt, der Gag war langweilig.
Aber wenn er hier kritisiert, die 10 Minuten hier gegen Thomas Freitag, was herzerfrischend anders war in der Folge, was ein richtig guter...
richtig guter...
Humorspaß
war. Ja, das war Humorspaß ist ein sehr schönes Wort.
Ja, das ist ein sehr schönes Wort. So, aber wenn er den Ameisenbären kritisiert, ja... Dann ist Thomas hier, das kann ich ja gar nicht verstehen, das geht ja gar nicht.
Das habe ich aber neutral gesagt, weil ich nicht wusste, worauf er hinaus will. Aber ich habe auch zu faul nachzuhören.
Ja.
Deswegen. Denn das Geheimnis liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Und wir sehen voraus. Wir machen mit einer neuen, frischen Folgenbesprechung weiter. Das Ganze tun wir mit einer Folge, die vor 25 Jahren erschienen ist. Das ist so krank. Wirklich, das ist ja auch so gefühlt eine der neueren Folgen, die wir heute besprechen.
Wir legen eine der neueren Folgen, da waren wir 12.
Ja, ich kann mich aber erinnern, dass ich sie gehört habe, als sie relativ frisch auf dem Markt war. Deswegen, da ich ja im Geist immer noch so 12 bin, fühlt sich das nicht so lange her an. Ist es eigentlich grammatikalisch richtig, wenn ich sage, es fühlt sich nicht so lange her an?
Es fühlt sich nicht so lange her an.
Also da fragst du auch mich. Ja, ich jedes Mal, wenn ich das sage, das ist so bei mir drin verankert, denke ich, das ist falsches Deutsch. Aber ich weiß nicht, wie man es sagt.
Das ist bei mir bei jedem Satz.
Ja, das stimmt.
Ja, wirklich.
Es geht ja schon los mit Thomas, hallo.
2 Wortsätze kann ich.
Ja, wir können ja schon mal ein bisschen was über die Folge erzählen. Oder willst du noch irgendwie erzählen, wie war dein Jahreswechsel?
Ich möchte wirklich eigentlich nur kurz sagen, dass es schon ziemlich gut anfängt. Meine Aufzeichnungen sind eigentlich 7 Seiten lang, sehr klein geschrieben. Und ich habe die ersten 2 Seiten vergessen. Das fängt sehr gut an.
Spricht aber auch für dich.
Ja.
Also ist nichts Neues für mich.
Aber ich habe dir ja geschrieben, ob ich nochmal nach Hause fahren soll und die besorgen soll. Und da hast du gesagt, nein, Benjamin, du hast es drauf. Du schaffst es auch ohne die 2 Seiten.
Ich fange jetzt einfach mal an.
Fangen wir an. Was hören wir denn heute?
Wir hören heute ein Hörspiel aus der Serie Die 3 Fragezeichen mit dem Titel Giftiges Wasser. Es handelt sich dabei um Hörspielfolge Nummer 59. Erschienen am 11.08.1994. Das Buch ist die Nummer 58, im Jahre 1993 erschienen. Und die Autorin, die dieses Machtwerk, wollte mal beinahe gerade sagen, verzapft hat, ich sage lieber vollbracht hat, ist unsere geliebte Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Bevor du jetzt wieder sagst, wer ist das?
Wer ist denn das?
Das ist die Österreicherin, die insgesamt 16 Folgen zu der Serie beigetragen hat. Und wir haben auch schon eine Folge von ihr besprochen, nämlich eine Folge, die du ganz super fandest, die Fußballgangster.
Oh Gott. Ja? Jetzt, aber ich habe schon ganz oft gelesen, dass die Fußballfolgen eigentlich bei allen durchfallen fast.
Mhm.
Und trotzdem haben die ganz hohe Verkaufszahlen.
Ja, weil das, du darfst immer nicht vergessen, wir haben es schon so oft gesagt, wir wiederholen uns hier, die Hauptzielgruppe sind nun mal Kinder und nicht jetzt 40-jährige, von Zynismus durchtränkte Erwachsene. Die freuen sich über so ein Fußballbuch oder über ein Fußballhörspiel, dass die qualitativ nicht gut sind.
Jetzt fällt mir spontan ein Rätsel für dich ein.
Ja, mir fällt spontan ein klassischer kanadischer Witz ein.
Jetzt begrüßen Sie Terence und Philipp. Yeah!
Hallo Conan!
Hallo Brooke Shields!
Jungs, manche Leute meinen, euer kanadischer Humor besteht nur aus kindischen Pupserwitzen.
Das stimmt nicht. Nimm zum Beispiel diesen klassischen kanadischen Witz. Entschuldige, Terence.
Ja, Philipp?
Der war gut, Philipp. Jetzt riecht Terence wie mein Arsch.
Ich hab mal am Set von Die Blaue Lagune gepupst.
Nein, du musst es innerhalb von 10 Sekunden lösen. Wie viele Autoren aus unterschiedlichen Ländern haben Bücher geschrieben?
Aber du weißt doch die Antwort selber nicht.
Ja.
Was ist denn das denn für ein Rätsel? Ein Rätsel macht ja nur Sinn.
Nee, das macht schon Sinn, weil danach Kommentare einfliegen und sagen, oh, Thomas, du hast aber hier den Autor ja, aus dem Piraten vergessen. Das ist
jetzt sehr, sehr schwierig, weil reden wir jetzt nur von der Hauptserie oder reden wir jetzt auch zum Beispiel, es gibt ja auch Bücher, die in Aserbaidschan erschienen sind.
Na, die auch ja, in Deutschland erschienen sind.
Ja gut, denn es sind alles amerikanische Autoren und Deutsche und Österreicher.
Also drei.
Ja.
Gut, wenn wir sehen, ob es stimmt.
Nee, jetzt kommt doch eh wieder irgendein Klugscheißer und sagt, nee, Thomas, da hast du Scheiß erzählt.
Na, vielleicht kommt ja einer aus der Schweiz. Vielleicht hat er auch ein Schweizer ein Buch geschrieben.
Also ich weiß ja auch nicht, vielleicht war er auch einer von den Originalautoren.
Engländer.
Von den Büchern, die in den USA erschienen sind. Kann auch sein, dass er ein Engländer dabei war. Ja. Müsste ich jetzt nochmal recherchieren?
Das ist das Rätsel.
Aber
das du hast gesagt drei. Und ich hoffe, es sind acht oder so.
Mhm. Aber ich habe gerade gesagt, dass es zum Beispiel Bücher gab, die nur für den Aserbaidschanischen,
genau,
nicht Aserbaidschan. Wie heißt denn das? Bangladesch? Bangladesch? Ja. Entschuldigung. Es gibt Bücher, die nur in Bangladesch erschienen sind. Und es gibt sogar polnische Bücher, die es bis jetzt aber nicht auf den deutschsprachigen Markt mit einer Übersetzung geschafft haben.
Gibt es denn in Bangladesch dieses Fragezeichen?
Ich komme leider gerade nicht drauf, wie das in Bangladesch heißt. Aber ich möchte eigentlich gerne bei dieser Folge bleiben. Weil da müsste
also du willst lieber in dieser Folge bleiben, anstatt...
Nee, da müsste ich jetzt googeln und dann brauche ich Konzentration. Das heißt, ich kann nicht moderieren. Dann müsstest du hier überbrücken und dann fängst du mir an, irgendeine Scheiße zu labern, auf die ich dann auch noch eingehen muss. Und darauf habe ich keine Lust. Weißt du? Und dann zieht sich das hier wieder so in die Länge. Okay. Und ich sehe mich jetzt schon mit schmerzender Bandscheibe an meinem Schreibtisch sitzen und die Kacke hier komplett wegschneiden und dann kriege ich von dir wieder Nachrichten so, warum hast du es gekürzt, das war doch lustig.
Obwohl du ja wirklich sagen musst, das ist eine spannende Frage, wenn es dieses Fragezeichenzeichen in Bangladesch gar nicht gibt,
ja,
wie die heißen.
Aber du weißt, dass eigentlich die Serie heißt ja nur im Deutschen die drei Fragezeichen.
Das weiß ich natürlich.
So, natürlich weißt du das. Ne? Du bist das ja schon lange jetzt dabei, du bist
das
ja
so richtig ich.
Alter Hase.
Ja.
Und im Original heißt die Serie ja The Three Investigators und da wird gar nicht so massiv auf die drei Fragezeichen eingegangen. Ja, auf der Visitenkarte sind sie abgebildet und dann werden sie auch mal gefragt, was soll denn das? Und wenn sie sich geheime Botschaften, also wenn sie sich zum Beispiel trennen, der eine geht in der Höhle nach links, der andere geht nach rechts den Gang, dass sie sich ja dann mit Kreide immer die Fragezeichen in der jeweiligen Farbe des Detektivs an die Wand machen.
Das weiß ich natürlich.
Da spielt das schon eine Rolle.
Das weiß ich nicht.
Aber es ist jetzt nicht, dass im Original irgendwie steht, Alfred Hitchcock calls and say, hey, where are the three question marks? Das passiert nicht.
Nee, das ist ja auch in Folge 67 so, dass sie,
wie heißt denn?
Na hier, der Mann auf dem Gockel.
Le Coq.
Gut, jetzt ernsthaft mal werden.
Da wird doch gerade sehr albern.
Ja.
Wir waren gerade dabei, dass Frau Brigitte Johanna Henkel-Weithofer, die ja generell im Fandom sehr kritisiert ist, was ihre Fälle angeht, diese Folge hier geschrieben hat. So, ich weiß, du kannst es kaum erwarten. Lest doch einfach mal den Klappentext vor.
Okay. Die Nachricht trifft Justus, Peter und Bob wie eine Bombe. Ein Unbekannter droht, das gesamte Trinkwasser des verschlafenen Touristenstädtchens Sedona zu vergiften. Sollte das geplante Rockfestival nicht abgesagt werden? Die Polizei ist ratlos. Die drei Fragezeichen übernehmen den Fall und geraten bald in brenzlige Situationen. Da meldet sich der Erpresser erneut. Das Ultimatum läuft ab.
Ganz ehrlich, so wie du es gerade vorgelesen hast, und klingt es richtig spannend. Finde ich.
Ich finde auch, das gibt es gar nicht wieder. Also, der Erpresser meldet sich erneut und so, das stimmt ja alles gar nicht.
Ja, das stimmt. Und wenn er sich meldet, dann fällt es ja alles unterm Tisch später.
Ja, genau. Ein bisschen merkwürdig, bisschen so, wie wir das immer machen, dass wir was ankündigen.
Genau.
Und das gar nicht so eintrifft.
Genau, weil wir immer irgendwie hier prahlen mit, ja, pass mal auf, bald kommt das und das und freut euch auf das und das und dann kommt es nicht. Ich sag nur Folge 200, 17-Stunden-Podcast. Übrigens, wenn ich noch einmal das Wort 17-Stunden-Podcast höre, raste ich aus.
Wieso? Ich hoffe, der geht 17 Stunden. Finde ich übrigens witzig, wie du gesagt hast, du willst nichts davon in 17 Stunden hören und die ganze Zeit auf diese 17 Stunden eingehen.
Ja, weil der 17-Stunden-Podcast ist ja schon so ein Running-Gag.
Ja.
Ja, Gott. Also deswegen, man sagt es schon immer, wenn man genau weiß, was gemeint ist.
Nein, ja. Ich meine 17 Stunden, da meine ich auch 17 Stunden. Ich bin immer noch der Meinung, wir können das umsetzen, wenn du endlich mal dafür bereit bist.
Ich will das
doch mal. Du bist die Bremse, du bist die zentrale Bremse.
Gut, also
du bist eigentlich so der Kopf, der dir das vorbereitet und trotzdem bist du die Bremse, das kann ja nicht sein.
Ne, wann machen wir denn endlich diese scheiß 17 Stunden
Kacke? Haben wir doch gesagt.
Wenn dein scheiß Kolloquium durch ist.
Kolloquium.
Nee. Kolloquium
war eigentlich. Ja, eigentlich doch so
dass der Kehlkopf so halb rausragt.
Ja, das kann ich nicht. Du weißt ja meine Fremdsprachenkenntnisse.
Also, folgendes.
Ja.
Ende Januar ist dein scheiß Kolloquium. Und das heißt, ab dann müssten wir eigentlich alle Kräfte auf den 17-Stunden-Podcast fokussieren. Mhm. Das heißt, da dürfen wir auch nichts Neues mehr an machen. Das heißt,
wieso, wir brauchen noch nur ein Wochenende. Reiß dich mal zusammen.
Genau.
So. Allgemeines.
Auf jeden Fall ist giftiges Wasser, das Hörspiel hat eine Länge von circa 44 Minuten, wo du dich, glaube ich, sehr drüber gefreut hast, weil es war mal wieder ein kürzeres Hörspiel.
Ja, und dann ist aufgefallen, hast du auch schon gesagt, dass wir beide ganz oft die langen Folgen machen.
Mhm.
Und da sagen wir ganz oft, dass sie eigentlich hätten gekürzt werden können, weil da ganz viel Belangloses ganz oft bei ist. Und das, was wir für wichtig finden, ganz oft so gekürzt ist, was uns nicht so gefällt.
Also ich habe ja mich noch mal ein bisschen auf die Folge vorbereitet und ein bisschen im Buch gelesen.
Yeah.
So wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist gar nicht relativ viel rausgekürzt. Also das Wichtigste ist drin. Mhm. Da würde ich jetzt aber noch in der Besprechung näher drauf eingehen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass hier der Skriptautor von dem Hörspiel, er hat sich wieder so ein paar Freiheiten genommen. Und dadurch sind so ein paar Sachen wieder so ein bisschen holprig.
Was schön ist, dass die Folge, finde ich, sehr viel Musik hat. Damit ist sie sehr kurzweilig. Ich würde sagen, wenn man die ganze Musik zusammennimmt, geht die Folge bestimmt unter 40 Minuten. Also mindestens.
Ja, vier
Minuten Musik ist ja bestimmt.
Aber das ist also schon wieder so Sachen, die man so ein Fazit machen könnte.
Fazit,
deswegen, wir wollen noch kurz das Cover besprechen.
Das Cover.
Was wir uns auch angewöhnt haben. Wir sehen auf dem Cover ja in Nahaufnahme ein Gesicht, den Mund. Dann sehen wir eine Hand, die nah am Gesicht ist und einen Telefonhörer in der Hand hat.
Man könnte jetzt denken, das ist der Erpresser.
Ja, oder jemand, der die Nachricht am Telefon erhält, dass man erpresst wird.
Nee, das nicht. Dafür hat er so ein leichtes, umspieltes Lächeln am Mund. Das ist nicht der, der die Nachricht erhält, hey, du wirst gerade erpresst.
Also für mich sieht er nicht so aus, als würde er lächeln, sondern er hat schon einen ernsten Mundausdruck, weil man sieht ja den Mund.
Ganz leicht.
Und eigentlich sieht er auch aus, als wäre er nackt, oder? Also ich sehe jetzt keinen Ansatz von einem T-Shirt oder so am Hals. Vielleicht ist es auch ein Nudist.
Und deswegen ist er nackt. Deswegen meinst du, man sieht einen Puller oder was?
Habe ich nicht gesagt.
Ne, nackt ist nackt.
Naja, aber nackt ist ja nicht gleich immer Puller.
Na, aber wenn er nackt ist, sieht man auch den Puller, Mann.
Ja, den sieht man hier aber nicht. Aber ich finde, was mir aufgefallen ist, jetzt mal so, wo ich mal drüber nachgedacht habe, nach 25 Jahren, die ich diese Folge kenne, dass es eigentlich sehr nichtssagend ist, das Cover. Es erzeugt ein bisschen Spannung. Aber ich finde, dass man es bei mehreren Folgen einsetzen könnte. Also ich sehe jetzt nicht den direkten Bezug auf diese Folge.
Genau, weil die Folge heißt ja nicht Der Erpresser, sondern Giftiges Wasser. Und Bild und Titel passen eigentlich gar nicht zusammen.
Selbst der Titel Giftiges Wasser ist auch schon ein bisschen reißerisch, wenn man so die Handlung im Großen und Ganzen zusammenfasst. Also ja, es geht darum, aber ich finde, man hätte es auch anders nennen können. Irgendwie Musikfestival auf der Kippe? Fragezeichen. Okay, das wäre so ein moderner Titel.
Musikfestival auf der Kippe? Fragezeichen. Stimmt, ist viel besser. Ist auch, geht so gut über die Lippen.
Na, oder Justus kann gut Französisch. Das wäre ein super Titel für die Folge.
Ja. Gut, jetzt wissen wir, warum wir den Podcast machen und nicht mit den drei Fragezeichen Titel.
Jetzt wissen wir auch, warum wir erst nach Spezial gelagert, ich hasse Podcast und was ist ein Podcast, komm. So, Benjamin, dann besprich doch mal 10.1. Ach, du hast ja deine Notizen.
Ich habe leider meine Notizen nicht dabei.
Dann fange ich mal an. 10.1 habe ich genannt im Mexikaner. Achso, es ist natürlich wieder deine Lieblingstitelmelodie, muss man auch noch sagen. Die drei Fragezeichen.
Ich würde sagen, ich habe mich gefreut, die Musik zu hören.
Ich auch.
Du auch?
Ja.
Willst du mich verarschen?
Weil ich habe doch schon mal gesagt, dass ich die neue Musik so nicht mehr hören kann von den aktuellen Hörspielen. Ich finde die irgendwie... Ich finde die langweilig.
Also du weißt ja, dass ich Hörspiele mag, die älter sind, gerade auch so wegen dem Sound und so.
Mhm.
der nicht so perfekt ist. Und ich finde auch, dieses Lied ist so teilweise billig, trashig auch und auch vom Sound nicht so toll. Und ich finde, ich freue mich so, dass ich so denke, oh, ich bin jetzt gerade in einer alten Zeit.
Das suggeriert es, da gebe ich dir
oder?
Recht. Und das gibt es mir auch so, das Gefühl. Es fängt ja auch dann direkt nach der Titelmelodie wieder mit Musik an. Da hast du schon gedacht, oh, schön, Musik.
Nein, habe ich mir aufgeschrieben auf meinem Zettel, der nicht vor mir liegt. Ein blöder Bruch. Ich finde, das passt nicht. Die Musik ist gut, die da kommt, weil sie auch sehr altmodisch klingt.
Ja.
Aber da ist so ein ganz merkwürdiger Schnitt. Ich finde, die
das ist zu laut. Die Musik vom Anfang blendet aus und dann kommt die so, die wird so laut reingeschnitten, so.
Genau, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das hätte so ein bisschen sanfter. Oh Gott, jetzt gehen wir sehr ins Detail, aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass mich dieser Schnitt genervt hat.
Aber für mich ist es auch wieder so, dass ich genau weiß, in welcher Zeit die Folge produziert wurde, weil das ist so dieser 90er-Stil, wie sie damals die Hörspiele produziert und arrangiert haben.
Mir ist auch aufgefallen, dass in dieser Folge viele Musikstücke vorkommen, die ich schon mal gehört habe.
Echt?
Und da wollte ich, ja, mindestens drei.
Und da wollte ich
dich fragen, ist es noch aus der Bohnenzeit?
Nein, nein.
Also sind neuere Stücke, die trotzdem öfter genutzt werden.
Genau. Also die Carsten-Bohn-Zeit ist hier definitiv vorbei. Da haben die sich schon lange vor Gericht gestritten und die Augen ausgekratzt.
Aber trotzdem war doch manchmal oder wurde doch noch ein Stück oder dürfte noch genommen werden, oder?
Von diesen alten orchestralen Stücken, die setzen sie immer noch ein, weil da haben sie ja die Rechte dran.
Ach so, da sind nicht die Rechte bei Carsten-Bohn.
Nein.
Ich dachte, dass da vielleicht ein paar so auch vom Carsten Bohn sind und die nicht 100% seine sind.
Na, der hat ja eigentlich immer mehr so diese Jazzing-Stücke gemacht. Und das andere, wenn du merkst, irgendwie, das ist orchestrale Musik, dann weißt du, das ist alte Musik, die Europa in den 60er Jahren in Auftrag gegeben hat und dafür auch gelatzt hat.
Die Folgenbesprechung.
So, also pass auf, der Erzähler berichtet, dass die drei Fragezeichen einen Nebenjob angenommen haben. Sie sollen übers Wochenende einem Fernsehteam helfen, das einen Bericht über das bekannte Musikfestival in Sedona dreht. Habe ich mir schon notiert. Im Buch ist es ein Freund von Sexhändler. Na, wer ist Sexhändler?
Na, der manchmal vorkommt.
Genau. Und dieser Freund von Sexhändler, der möchte nämlich diesen Fernsehfilm drehen.
Aber schön, dass du das sagst, weil ich habe mich wirklich gefragt, wie kommen die zu diesem Nebenjob?
Das wird nicht so ganz klar.
Ja, und ich dachte mir schon, dass das im Buch bestimmt erklärt wird. Und jetzt gibt es mir ja gerade die Erklärung durch Sixth Sense.
Es kommt ja noch besser. Hier, Six Feet Under, witzig. Im Hörspiel fehlen komplett die ersten drei Kapitel, in dem es um die Anreise der Jungs geht. Ich habe dir das, glaube ich, schon kurz erzählt, bevor wir Start gedrückt haben. Das fängt damit an, dass Justus vom Fahrrad stürzt und sich so ganz doll die Schulter wehtut. Das kommt immer wieder im Buch vor. Also habe ich mich gewundert, dass er darauf so rumgeritten wird. Also er hat dann irgendwie so Kakteenstacheln in der Schulter und in der Hand.
Was?
Wirklich? Ja, er hat so einen Unfall. Ja. Und dann ist er halt so ein bisschen verwirrt und dann kriecht er zurück zum Schrottplatz. Dann sieht er da das Auto von Peter stehen und Peter kommt dann aus dem Wohnhaus von der Familie Jonas und sagt so, hey, mach hin, wir haben jetzt einen Nebenjob und wie siehst du denn aus? Ach, keine Zeit. Und dann haut er ab und dann geht er ins Haus. Dann sagt Tante Mathilda, hey Justus, und ich habe dir schon deinen Seesack gepackt und sie erzählt ihm dann, dass durch Sexhändler, der ja diese Musikagentur hat, in der Bob jobbt, haben sie diesen Auftrag bekommen, dem Fernsehteam zu helfen.
Ich frage mich immer, warum kann man das nicht mit einem Satz im Hörspiel einbauen? Also, sie sollen helfen. Warum sagen sie nicht, sie haben von Sixth Sense den Auftrag, Nebenjob. Aber weißt du, was ich meine? Warum kann man das nicht in einem kurzen Satz einbauen?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das hatten wir ja schon öfter. Das passiert ja auch, so gerade so in neueren Hörspielen. Okay. Das Problem, was ich wollte es mir eigentlich fürs Fazit aufheben, aber ich sage es jetzt gleich. Das Problem, was ich habe in dieser Folge, du weißt ja, wie sehr ich immer über den Erzähler schwärme, über den Peter Passetti.
Der hier übrigens sehr oft vorkommt, finde ich.
Und das nervt mich ein bisschen, weil man muss ja zwischen, es ist zwar der gleiche Mensch, aber hör dir mal die ersten 30 Folgen an. Und hör dir mal so die letzten 20 Folgen an, in denen er mitmacht.
Das ist was von den letzten
Folgen? Ja, das ist, warte mal, das ist jetzt Folge 59 und Folge 64 ist die letzte. Dann ist er ja verstorben, beziehungsweise konnte nicht mehr agieren. Ich glaube, die letzte Folge ist von 95 und 96 ist er gestorben. Irgendwie so. Und ich habe immer ein Problem, so sehr ich ihn mag, aber ich finde es furchtbar, ihm gerade so in den letzten Folgen zuzuhören, weil ich finde schon, dass man merkt, er kann gar nicht mehr so gut sprechen.
Gebe ich dir recht. Ja. Jetzt muss ich auch ein bisschen vorgreifen.
Ja.
Justus und Peter sind ja eingedeutscht. So. Und in dieser Folge kommen extrem viele englische, französische Namen vor. Mhm. Auch so die Ortsnamen und so. Mhm. Und ich kann, du weißt, dass ich schon bei manchen deutschen Wörtern ganz große Probleme habe und die englischen Wörter und Namen fast gar nicht aussprechen kann. Mhm. Und der Sprecher aber auch nicht. Das ist nicht böse gemeint.
Ja.
Aber hier, ich nenne die jetzt mal Ruth.
Stimmt, der sagt Ruth und so. Ne?
Na, nicht ganz. Aber er sagt es, ja, er sagt es in einem Englisch, so wie ich es aussprechen würde. Und das holt mich ganz schön raus.
Aber das ist ja das, was ich zum Beispiel auch in unserer, wenn ihr jetzt unsere letzte Folgenbesprechung der Fluch des Rubins hört, da habe ich ein Interview von Andreas Fröhlich reingeschnitten, wo er selber sagt, dass die früher ganz oft die Sprecher unterschiedlich die Namen ausgesprochen haben und dass dann die Regie einfach gepennt hat, beziehungsweise da nicht aufgepasst wurde.
Ich glaube aber fast, es hört sich so an, als ob er das gar nicht besser kann. Du darfst ja auch nicht vergessen, das war eine Zeit, da musste wahrscheinlich früher nicht jeder perfekt Englisch sprechen und
ja,
so eine Sachen.
Das stimmt, früher war das, da waren wir noch nicht so beeinflusst von USA und Anglizismen mäßig.
Genau.
Heute wird da ja viel, viel mehr Wert drauf gelegt und ich glaube, damals hat man einfach gesagt, ach komm, du machst es schon.
Genau, und mir fällt es auf, also mir ist es wirklich aufgefallen bei der Folge, bei ganz vielen Ortsnamen, Namen, dass er es nicht, ich will da gar nicht mal die Schuld geben von dem, also der, wie heißt der denn?
Peter Bassetti.
Genau, dem will ich gar nicht die Schuld geben, sondern dass er das einfach nicht besser konnte, Alter geschuldet.
Dann war er krank,
er hatte
Krebs.
Genau, ne? Aber ich gebe dir recht, auch, ich weiß, ich mache mich wahrscheinlich, du hast dich wahrscheinlich jetzt auch gerade nicht beliebt gemacht, weil du jetzt gesagt hast, die letzten Folgen sind schwierig mit ihm anzuhören.
Ja gut, aber das ist ja meine Meinung, wenn ich sage, ich schätze ihn sehr und ich, für mich wird er ewig der einzige drei Fragezeichen Erzähler bleiben, aber ich finde ihn in seinen letzten Hörspielauftritten nicht gut. Also ich höre ihm da nicht gerne zu.
Ja, und mir fiel das wirklich, als ich habe ihn ja noch nicht so oft gehört, aber dadurch, dass er in der Folge wirklich sehr oft spricht, finde ich, hat mich das ganz schön rausgeholt, ganz oft.
Weil man das nicht kennt, weil gerade so die ersten Folgen, wo er mitmacht, also eigentlich die ganze Zeit wird er ja eigentlich mehr oder weniger spärlich eingesetzt. Deswegen finde ich, es ist auch schon fast ein Stilbruch, dass er auf einmal so omnipräsent ist, weißt du?
Er ist hier sehr präsent. Dann habe ich ja schon gesagt, die Musik ist sehr präsent.
Ja.
Also die Folge wird generell sehr oft unterbrochen.
Das stimmt.
Sehr oft unterbrochen. Und dann halt mit der Aussprache.
Die Redeweise.
Genau. Dadurch fehlt, jetzt wieder mein Lieblingswort, ein bisschen der Flow.
Flow. Ja, aber es ist, das wäre jetzt auch was fürs Fazit.
Ja.
Ich finde gerade so diese Epoche von den drei Fragezeichen, das merkst du gerade so in diesen Folgen ab 57 bis, sagen wir mal wirklich bis Folge 64, haben die so eine ganz andere Erzählstruktur. Auch wie der Erzähler eingesetzt wird, so wie wir es gerade gesagt haben. Er redet viel mehr und er redet auch viel mehr wie so ein Hörbuchsprecher.
Also, ja.
Weil vorher hatte er so in den ersten Folgen immer auch so ein bisschen was Augenzwinkernes, hat sich so eingebracht und so, sagt Justus das nur, weil er Erkenntnisse hat, die seine Kollegen noch nicht haben. Da ist ja noch dieser Alfred Hitchcock-Einschlag, weißt du?
Zweimal kommt es auch vor. Einmal sagt er, das Essen hat wirklich gut geschmeckt oder sowas.
Ja, er sagt irgendwie, zu Justus Freude, reichlich.
Genau, also zweimal macht er das da und irgendwas mit dem Essen. Ich glaube, das war zweimal.
Das sind auch die Momente, die eigentlich schön sind. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil es so ein bisschen ihn aufbessert. Das klingt jetzt total bescheuert, wie ich das sage. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Sonst hätte ich es ja auch nicht aufgeschrieben. Mir ist das ja aufgefallen.
Ja. Nee, auf jeden Fall ist er halt sehr omnipräsent in dieser Folge, wie schon gesagt. Und mich bringt das auch raus, finde ich. Gerade, also so wie die ganze Folge von der Erzählstruktur und von der Musik aufgebaut ist, finde ich, ist das sehr gewöhnungsbedürftig.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, dir ist es ja auch aufgefallen, dass sehr viele amerikanisierte Namen und Begriffe und so drin sind.
Ja, er spielt ja auch in den USA.
Ja, aber meinst du jetzt, wäre das jetzt so Folge 2, 3, 4, meinst du, die hätten das eingedeutscht damals ein bisschen?
Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hätte irgendein Schauspieler, der überhaupt kein Englisch kann, der einfach sein Ding durchgezogen. Der hat den Text vor Augen und sagt, ja, ich mach das jetzt so und so.
Aber bewusst, meine ich, weil es wurde ja gesagt, Justus wurde ja, glaube ich, eingedeutscht, weil es nicht so gängig.
Ja, aber das ist doch wegen der Buchvorlage. Das darfst du nicht mal vergessen. Europa hat ja einfach nur die Bücher vertont.
Ja.
Hat übrigens jetzt jemand einen guten Kommentar geschrieben, weil wir doch schon öfter kritisiert wurden. Oh Gott, ich muss jetzt ganz doll aufpassen, was ich sage. Wenn wir über die Hörspiele meckern, dass es im Buch ganz anders gelöst ist oder viel schlüssiger. Und da hat jetzt jemand uns eine Nachricht geschrieben und meinte, ja, ihr dürft aber nicht vergessen, dass Buch und Hörspiel trotzdem immer noch was Eigenes für sich ist, eigene Werke.
Ja,
ja, das Hörspiel orientiert sich zwar an der Vorlage, aber wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, im Buch wird komplett erzählt, wie Justus irgendwie morgens aufsteht und seinen Tag verbringt und dass dann das Hörspiel sagt, brauchen wir alles nicht, streichen wir raus, wir machen das innerhalb von zwei Sätzen, ja, dann hat das ja auch seine Berechtigung.
Ja, ist wie im, eine Buchvorlage vom Film.
Genau.
Das steht ja beides für sich. Umso älter ich werde, auch wirklich das trennen kann. Ich persönlich. Früher habe ich immer gemeckert. Immer.
Ja.
Buch ist tausendmal besser, Film ist scheiße und jetzt sehe ich das wirklich als zwei getrennte Werke. Ich schaffe es jetzt auch endlich, das ist auch erst so seit 5, 6 Jahren, dass ich einen Film sehen kann und danach das Buch lesen. Da hatte ich früher ganz große Probleme.
Ja, man sagt immer, lese erst das Buch und dann den Film, weil du dann die ganze Zeit die Schauspieler vor Augen hast.
Aber das ist jetzt bei mir nicht so. Die Schauspieler, ich habe die Schauspieler nicht mehr vor Augen, wenn ich das Buch lese.
Auch wie so eine Art Reifeprozess, ne?
Ja.
Ich meine, das beste Beispiel ist ja immer noch Running Man, oder? Wie heißt es nochmal? Menschenjagd, ne?
Okay, da muss ich sagen, ich hatte wirklich nie Arnold Schwarzenegger bei dem Film, Buch Menschenjagd. Nee,
man hat, also ich hatte hier, glaube ich, immer vor Augen hier den Lance Henriksen, der den Bishop spielt bei Aliens.
Ach, der.
Ja. Oder irgendwie den aus dem ersten Terminator, der Gute. Den könnte ich mir vorstellen. Entweder der oder Lance Henriksen aus der Bishop spielt bei Aliens. Aber der spielt ja auch im ersten Terminator mit. Der spielt einfach den Polizisten.
Ja, aber gehen wir jetzt mal von aus, es würde jetzt von Ghostbusters ein Buch geben.
Mhm.
Da hättest du doch die Schauspieler im Kopf.
Vielleicht sollte man mal kurz erklären, worüber wir gerade sprechen. Wir reden von dem Buch Menschenjagd, was von Richard Bachmann alias Stephen King geschrieben wurde.
Ein Pseudonym.
Stephen King hatte mal ein Pseudonym namens Richard Bachmann. Da hat er Bücher veröffentlicht, wo er sich nicht getraut hat, die unter seinem richtigen Namen zu veröffentlichen, weil die schon ziemlich brutal sind, ne?
Na, nicht ganz. Also erstmal haben die fast keine oder haben keine Horroraspekte, die Bücher.
Mhm.
Und er wollte sehen, wie kommt so ein Buch an, wenn nicht sein Name dasteht. Sind die Bücher trotzdem gut?
Ja, und lustigerweise waren die ja gar nicht so erfolgreich. Und erst als bekannt wurde, dass er das war, haben die ja alle die gekauft, ne?
Ja.
Wenn ihr den Film Running Man mit Arnold Schwarzenegger kennt, tut euch mal den Gefallen und lest danach das Buch Menschenjagd.
Das Buch ist nicht so dick,
es ist
relativ dünn.
Genau. Also unterschiedlicher können zwei Geschichten nicht sein. Aber wir verzetteln uns jetzt hier gerade ganz doll, Benjamin. Wir sind immer noch beim Erzähler.
Ja, wo ich das gerade wichtig fand mit dem Erzähler, weil dir das ja auch aufgefallen ist.
Natürlich, das hätte ich auch sowieso erwähnt, aber es hat sich jetzt gerade angeboten.
Aber das finde ich halt interessant, weil ich noch nicht so viel Hörspiele von dem Erzähler gehört habe. Ich habe ja sehr viele neue Folgen auch gehört, dass mir das trotzdem ein bisschen negativ aufgefallen ist und dass du aber auch so denkst als Fan.
Die Frage ist immer, wie kritisch man ist. Also ich glaube, dass man als Fan generell kritischer ist als jemand, der so casual ist oder das nur so nebenbei hört, weil ich würde dich ja nicht, ich glaube, du wirst auch in diesem Leben kein Drei-Fragezeichen-Fan mehr.
Ja, obwohl ich würde nicht sagen, dass man da kritischer ist, da kann es auch oft sein, das ist der Originalsprecher und man hat ihn nicht zu kritisieren. Ich glaube, so denken viele Fans. Ja. Er gehört zur Originalbesetzung, er ist der Hauptsprecher, okay, er redet schlechter, aber das können wir verzeihen, weil er ist von Anfang an dabei.
Gut, jetzt bist du aber auch Hörspielhörer und bist ja so in der Materie drin, dass du den Aufbau von so einem Hörspiel kennst.
Ja.
Du bist jetzt nicht einer, der sagt irgendwie, ja, gibt's ja wirklich Leute, die sagen, ich höre das nur, mich interessiert nicht, wer das gemacht hat, mich interessieren die Leute dahinter nicht, mich muss es einfach nur unterhalten, Punkt.
Genau, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich höre wirklich nicht viele Drei-Fragezeichen-Sachen, aber ich höre wirklich fast jeden Tag ein Hörspiel oder so. Also ich bin schon sehr Hörspiel
affin.
Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen.
Ich weiß.
Aber das weißt du ja auch, wie viel Hörspiele ich schon gehört habe.
Ja. Gut, aber genug von dir. Ich wollte eigentlich erzählen, dass im Hörspiel halt wirklich fast die kompletten drei Kapitel fehlen. Ich habe erzählt mit Justus Sturz vom Fahrrad.
Kaktusstachel.
Jetzt haben sie den Job bekommen von Sexhändler. Und es geht doch alles ganz relativ schnell. Tante Mathilde hat ihm den Seesack gepackt. Dann kommt auch schon wieder Peter zurück, hat Bob auch eingesackt. Und dann fahren sie zu einem kleinen Flughafen und treffen sich da mit dem Filmteam und fliegen dann halt Richtung Sedona in Arizona. Sedona gibt's übrigens wirklich. Ist kein fiktives Städtchen. Und es fehlt dann auch noch unter anderem, da ist so eine Kamerafrau dabei, die heißt Chelsea oder so. Und da wird so ein Buch beschrieben, das fand ich ganz interessant, dass Peter hatte eigentlich eine Freundin namens Kelly. Die kennst du auch, die war zum Beispiel schon mal im Poltergeist, glaube ich, dabei. Dann wird so beschrieben, ja, jedes Mal, wenn Kelly nicht dabei war, dann flirtet Peter und so. Das fehlt auch komplett alles. Also das Hörspiel steigt ja wirklich da ein, mit dem dritten Kapitel erst im Buch, wenn die in dieses Restaurant kommen. Genau, es fehlt nämlich zum Beispiel auch die Ankunft in der Jugendherberge, wie die da ihre Sachen abladen und sich umziehen und so alles. Ja. Und jetzt steigen wir aber ein. Die Jungs kommen im Restaurant Mexikaner an. Bob studiert die Karte und er will wissen, was Alf-Alpha sind. Benjamin, möchtest du wissen, was Alf-Alpha sind?
Es ist eine Pflanze.
Richtig. Ich habe es sogar wirklich extra recherchiert.
Oh nee, ich auch. Das habe ich vorbereitet.
Das hast du
ich habe es vorbereitet.
Dann überlasse ich dir den Vortritt, weil du hast ja keine Notizen.
Genau, ich habe es vorbereitet. Und zwar, dass es eine Pflanze ist. Moment, ich muss kurz den Screenshot... So, da ist es. Kenndaten. Wissenschaftlicher Name Medicagus sativa.
Mhm.
Familie Hülsenfrüchtler bzw. Schmetterlingsgewächs. Wuchshöhe bis 1 Meter. Farbe der Blüten violett. Sammelzeit von April bis Juni. Blüten von Juni bis September. Vorkommen nördlicher Halbkugel. Bla bla bla.
Also ich habe hier stehen, kommt ursprünglich aus Asien.
Schön. Und jetzt habe ich noch ausgesucht, das habe ich mir alles schön auf dem Zettel geschrieben. Sie besitzt Vitamin A.
Ja.
Stärkt das Sehvermögen.
Ja.
Vitamin B1 und B6. Mhm, wichtig für das Nervensystem.
Da die hast du auch aufgeschrieben.
Genau oder? Auf der Seite.
Nein, war ich auch. Wirklich?
Ne, lass mich gerade.
Vitamin C. Essentielle Aminosäuren.
Ja. Ich wollte was anderes, weil hier den Podcast ja, einbauen
und jetzt hast du das auch gemacht.
Ich wollte einfach mal, weil viele immer sagen so, ja, eine Folge nacherzählen kann ich auch.
Ja, und dann dachte ich, wir
nicht.
Gehen mal hier unserem Bildungsauftrag nach.
Das
nämlich, Alf-Alpha enthält nämlich auch Magnesium, Eisen, Kalium, Calcium, Zink und Phosphat. Und als ich das gestern gelesen habe, da dachte ich, krass, das ist ja eigentlich das, was alle meine Probleme löst.
Genau, ja? Das habe ich gedacht. Das ist, wenn man das nur noch isst.
Ja, das ist, kennst du doch die Super Goof Comics, ne?
Ja.
Wo Goofy immer so Erdnüsse isst und dann ist er ein Superheld, ne?
Ja, eigentlich braucht er hier so eine Alf-Alpha. Ja,
Alf-Alpha bedeutet nämlich auch so viel wie Vater der Nahrung, was bei den vielen enthaltenen Nährstoffen sehr treffend ist.
Wie lustig das ist, dass du das auch rausgesucht hast. Das gibt es doch nicht.
Ja, weil ich gedacht habe, ich hab wirklich gedacht, dann sitzen wir hier und sagen, Bob will wissen, was Alf-Alpha ist. Und dann so dieses typische, weißt du, was Alf-Alpha ist? Nö, hat mich nicht interessiert. Und deswegen dachte ich, nein, den Fehler mache ich nicht.
Das gibt's doch nicht, weil du nicht Olli bist.
Ja, Olli hätte gesagt, das interessiert mich nicht. Oder er hätte gesagt, gibt's das auf dem Big Tasty? Nein, Olli. Gut, dann will ich's nicht wissen. Aber guck mal, da siehst du mal, wie gut wir uns ergänzen.
Ja, wirklich.
Ich will diesen.
Auch mit dem Sprecher eben haben wir dieselbe Meinung gehabt. Jetzt hier das gleiche recherchieren.
Und ohne Witz, ich meine, wir sind jetzt bei Minute 45. Und mit Olli wären wir jetzt schon bei Minute 15.
Was vielleicht auch besser wäre.
Aber. Ja.
Schön.
Ey, wieso bin ich jetzt schon bei Szene 2, Pressekonferenz?
Das ist ein bisschen weit.
Ah. Ach so. Ich muss mal selber gucken. Das ist mit Alf-Alpha, das hat mich so. Also, viel Geplänkel, Gekicher. Justus fordert Bob auf, es zu bestellen, weil dann sind sie ja schlauer. Aber oder er soll die Leute am Nebentisch fragen. Schließlich sei er ja für Recherchen und Archiv zuständig.
Und die ganze Szene, ich finde Peter in der Folge, in der Szene sehr fröhlich. Ich finde ihn total fröhlich, gut gelaunt und ich finde, das hat alles was Jugendliches, Kindliches. Mir hat das alles sehr gefallen. Wie die sprechen, der Humor so ein bisschen.
Es ist positiv.
Ja, ich habe auch so ein paar Witze aufgeschrieben, die ich jetzt nicht dabei habe, was sie gegenseitig erzählen, wo ich sogar ein bisschen lachen musste. Genau, wo er sagt, was ist denn Alf-Alpha? Das ist ein eine Stadt, die Hauptstadt aus Südafrika oder sowas.
Ach so, weil er es nicht weiß und das so überbrückt, ja, ne, mit so einem blöden Spruch.
Und auch so, kannst du nicht lesen? Das ist eigentlich so, als ob wir am Tisch sitzen, wenn man auch sagen, ja, kannst du nicht lesen, weißt du es nicht.
Und ich finde, aufgrund des Alters der Sprecher, finde ich, wirkt es auch wieder ein bisschen realistischer und natürlicher, als jetzt in so einer modernen Folge. Ich glaube, in einer modernen Folge, die wäre so eingestiegen, da hätten sie schon gegessen. Ja, und sonst?
Okay, das wäre auch nicht
schlecht. Das wäre auch nicht schlecht gewesen für dich. Ne? Ja. Was ich noch dazu sagen möchte, dadurch, dass ja im Buch komplett fehlt, wie die da ankommen und dann dieses Restaurant suchen und da einkehren, mir fehlte so ein bisschen, was im Buch mehr zur Geltung kommt, dass richtig da Halligalli ist. Also die Straßen sind belebt wegen dem Musikfestival, viele Touristen und so. Das hatte wirklich so richtig Ferienatmosphäre. Fängt das Hörspiel nicht so ganz ein, aber trotzdem, wenn man das nicht weiß, finde ich es gut.
Es fängt überhaupt nicht ein, dass da so dieses Festival bald ist.
Ja, die Musik ist auch ein bisschen einschläfernd im Hintergrund, oder?
Na gut, jetzt sind die beim Mexikaner.
Ja, aber das ist nicht so eine... Du kennst es, wenn man bei Mexikaner ist.
Jetzt bin ich gespannt. War... Da sind welche Zambreo und singen, oder was?
Wir sind hier nicht bei drei Caballeros. Ja. Warst du schon mal im Cancun? Warst du generell schon mal bei einem Mexikaner hier in Berlin? Und da ist ja meistens immer so im Hintergrund so Samba, so...
So dieser schnelle Gesang. Genau das meine ich, das habe ich nicht.
Ne, hier nicht, weil hier ist so die Musik so...
Nee, das habe ich auch nicht bei Mexikaner, wenn ich bei Mexikaner bin.
Ja, du gehst ja wahrscheinlich wieder so in Läden, wo kein Mensch ist. Weil so ganz abseits von Berlin ist wahrscheinlich der letzte Laden, der an der Grenze von Berlin ist, wo wirklich nur einer so am Spielautomat drin steht. Da gehst du hin. Ja? Das Essen schmeckt auch richtig scheiße, aber du gehst dann, wenn du da deine Ruhe hast.
Hauptsache, da ist kein Mensch.
Genau. Und hier ist die Musik so, so richtig so, naja.
Ich finde, die hat schon was Mexikanisches. Ja. Also, ich fand's gut.
Ich find's okay.
Aber wie gesagt, diese diese positive Grundstimmung hat mir sehr gefallen. Mir ist Peter da richtig sympathisch.
Wir sind eigentlich alle sympathisch. Muss ich sagen. Wobei, jetzt schon wieder Kritik.
Ich finde auch, ja, schön.
Ich finde Justus in der Folge ein bisschen, was seine schauspielerische Leistung angeht, also Oliver Robeck, er ist mir ein bisschen zu oberflächlich.
Und dann sagen wir mal so, Justus finde ich aber witzig, dass er sagt, ja, Bob, du bist für die Recherchen zuständig, du musst rauskriegen, was es ist. Also ich finde die ganzen Dialoge irgendwie witzig.
Und was macht Bob? Er fragt wirklich die Nachbarn.
Und jetzt kommt der erste Negativpunkt. Kreativpunkt.
Also, er spricht eine Frau am Nebentisch an, was denn Alf Alpha ist. Diese beantwortet die Frage. Justus bedankt sich, räumt aber ein, dass sie jetzt kein bisschen schlauer seien. Peter fragt sie nach ihrem Namen, was habe ich hier geschrieben? Kümmet Ruth, warum, beantwortet. Justus stellt alle vor, Ruth lädt die Jungs zu sich an ihren Tisch ein und stellt gleichzeitig ihren Bruder Cosmo vor. So, was möchtest du dazu sagen?
Du hast übrigens heute die Sprecher nicht genannt, die mitmachen.
Ach, je. Machen wir das je? Wir bringen das eigentlich jedes Mal, erzähle ich das irgendwann mal so im Laufe der Besprechung.
Echt?
Du möchtest wissen, wer diese furchtbare, ekelhafte Frauenstimme ist, ne? Die du da gehört hast.
Was heißt furchtbar? Ich finde, sie liest sehr ab.
Sie klingt nicht... Also erstens...
Ich frage mich auch, wie alt soll sie denn sein?
Pass auf, 40? Oder? Kann ich dir sagen. Im Buch wird Ruth als junge, hübsche Frau mit Sommersprossen und kurzen Haaren beschrieben. Ihr Bruder sieht ihr sehr ähnlich. Beim Anblick von Ruth entgleisen Peter die Gesichtszüge. Er wird rot und erntet tadelnde Blicke von Justus und Bob.
Ich finde, sie hört sich an wie so eine Öko-Frau, Mitte 50. Okay, sagen wir mal Mitte 40. Ohne richtig Humor. Also so eine Person, wo ich so denken würde, ja, ich wäre gerne den Mexikaner, wo ein Spielautomat ist und eine Person dran steht.
Also es handelt sich bei der Sprecherin um Hansi Jochmann. Und ich weiß, dass gleich diese behinderte Drecksfrage
Warum
auf deinem Maul kommt.
Hansi?
Thomas wird aggressiv.
Weiß ich nicht.
Das ist doch ein Männername, Hansi.
Ich weiß es nicht. Ich habe auch online nichts gefunden. Ich hatte auch keine Lust zu suchen. Vielleicht ich weiß nicht, warum sie Hansi heißt.
Vielleicht ist ja Hansi auch ein Frauenname.
Aber sie ist eigentlich eine sehr bekannte Synchronsprecherin, weil sie nämlich die Standardstimme von Jodie Foster ist.
Das ist Jodie Foster.
Ja. Das ist Jodie Foster. Hast du wieder nicht erkannt, wa?
Aber lustigerweise mag ich ja auch ihre Stimme nicht so. Auch in den Filmen.
Ich finde, zu Jodie Foster passt sie, aber sonst ist sie eine sehr spezielle Stimme. Und eigentlich finde ich die Stimme gut, aber in diesem Hörspiel finde ich sie sehr, ja, wie du schon gesagt hast, so, sie ist sehr ernst, sie kommt nicht sympathisch rüber, sie wirkt eher so wie, hey Jungs, was wollt ihr denn? Ja, Alf Alpha ist Vater der Nahrung. Aber und
findest du nicht, dass sie so abliest?
Also ja, doch, doch, deswegen sage ich ja, es wirkt alles so ein bisschen steril.
Was ich noch merkwürdig finde, wie heißt er hier?
Peter.
Bob fragt nach der Sache und sie redet und dann auch so kommt an den Tisch und so und der Bruder heißt Cosmo und irgendwann fängt er an zu reden.
Der geht aber. Der ist jetzt nicht super, aber ich finde seine Stimme
sympathisch. Ja, es geht auch gar nicht um die Stimme, sondern dass er vorher nicht einmal was sagt. Also irgendwie so, hallo, irgendwas.
Das war beim Buch auch so, dass anfangs nur die mit der Ruth reden. Dann stellt sie ihn ja erst vor und dann sagt er was.
Kann ja sein, aber ich finde, das ist nicht realistisch. Also so zwischendurch mal so, ja, hallo, irgendwie, oder, also so, dass er ganze Zeit still ist und nach 80 Minuten sagt er dann auf einmal auch was.
Ja, habe ich nicht so empfunden. Gut. Aber ich verstehe, was du meinst, aber es
ist so eine Sache.
Gut. Ja, auf jeden Fall setzen die sich dann an den Tisch von den beiden und jetzt kommt auch wieder der Erzähler. Der Erzähler setzt uns darüber in Kenntnis, dass Ruth ausgesprochen hübsch sei. Beide, also sie und ihr Bruder, stammen aus New York. Der Vater sei Zeitungsverleger und hat beiden einen Job bei der Sedona Tribune, Tribune der örtlichen Zeitung verschafft. Cosmo fragt, ob die Jungs davon gehört hätten, dass Sedona erpresst wird. Das ist natürlich auch so ein normales Gespräch, so was man so hat. Irgendwie so, hey, kommt ihr an den Tisch? Ach, ihr seid auch nicht aus Sedona, ihr kommt aus Rocky Beach. Habt ihr schon gehört? Okay, Justus verneint das, was Cosmo wissen will. Dann erzählt Ruth, dass ein Mann bei der Stadtverwaltung angerufen hat, $250.000 und die Absetzung des Musikfestes gefordert hätte. Ansonsten will er das Trinkwasser der Stadt vergiften. Und was mir hier aufgefallen ist, die ganze Folge ist eigentlich relativ geradlinig erzählt und eigentlich auch nicht so herausfordernd. Und trotzdem musste ich mir wieder extrem viele Notizen machen.
Ich musste mich, das ist jetzt noch zu früh, aber später auch wieder mich sehr konzentrieren. Mhm. Obwohl es eigentlich so simpel ist, muss man sich schon wieder...
Exakt, es ist eine simple Folge.
Ja, aber man muss sich schon wieder Notizen, also trotzdem konzentrieren, damit man irgendeinen Namen nicht vergisst oder auch die Auflösung später... Und wo man denn so überlegt, so...
Und das hätte ich nicht gedacht, weil als wir beschlossen haben, dass wir diese Folge heute besprechen, habe ich gedacht so, ja okay, die ist ja nicht so kompliziert wie jetzt zum Beispiel, was haben wir besprochen?
Mit SMS aus dem
mit dem Brief und den Rätseln und und dann habe ich hier irgendwann gemerkt, verdammt, ich muss mir so viel notieren. Aber ist egal, jedenfalls erzählen sie von diesem Erpresser, genau, dass der halt das Trinkwasser der Stadt vergiften möchte und hier... Ist mir aufgefallen, ist Peter sehr übereifrig, weil Peter ja eigentlich der Schisser ist und immer sagt irgendwie, nee, will ich nicht, machen wir nicht. Hier ist er so irgendwie, oh, das ist so eine Sache für uns.
Genau, und Bob sagt er, nee, wir wollen ja zum Festival.
Nee, wir haben einen Auftrag, genau. Wir sollen für das Fernsehteam diesen Bericht machen, beziehungsweise sie sollen ja dem Fernsehteam helfen und sie unterstützen. Die sind ja irgendwie für die Beleuchtung und so verantwortlich. Und dann fragt Justus die Ruth, ob es in dieser trockenen Gegend generell Probleme mit dem Wasser gäbe. Ruth verneint das, aber vor 3 Monaten wurden die Wasserleitungen für 2 Tage stillgelegt. Es gab Wasser aus Tanks für die Bevölkerung. Und dann wirft Cosmo noch ein, dass es zuvor geregnet hätte und dass es ein bisschen merkwürdig war.
Jetzt, da habe ich mich allerdings auch gefragt, was hat jetzt der Regen damit zu tun?
Das habe ich mich auch gefragt. Da habe ich gedacht, so irgendwie steht er... Weißt du noch, wie man früher als Kind... mit offenem Mund nach oben in den Regen geguckt hat, um das Wasser aufzufangen.
Ich stelle mir das hier gerade vor, so in Berlin. Hier sind die Wasserleitungen kaputt irgendwie.
Ja. Ja, warum eigentlich? Das hat dann geregnet.
Vielleicht in der Wüste und vielleicht
genau, ist da ja. Vielleicht wissen wir wieder nicht, wie die Gegebenheit in so einem wüstenähnlichen Gebiet ist. Genau, da ist ja wahrscheinlich jeder Tropfen wichtig. Ja.
Aber trotzdem mussten wir lachen.
Wir mussten beide lachen. Ja. Ich finde das heute echt toll, wie beide wir uns so abstimmen.
Mir ist aufgefallen, jetzt auch noch in den nächsten Szenen, dass Peter sehr präsent ist und Justus so fast gar nicht mitmacht, nichts entscheidet. So, ich finde ihn völlig...
Habe ich so nicht aufgefasst. Ich finde Peter... Jetzt sage ich auch schon, ich hasse das, er heißt Peter. Also, ich finde Peter, ja. Ich finde eigentlich alle sind sehr mit eingebunden. Aber Justus ist so der Entscheider. So habe ich es... aufgefasst.
Ja, sag mal, wo er hier was entscheidet.
Oh,
gerade in der Szene.
Da.
Später, ja. Aber ich rede von jetzt so. Die nächsten 10 und...
Gut, wenn du sagst, die nächsten 10, dann gehe ich so ungefähr die Hälfte des Hörspiels schon im Kopf durch.
Ja, und die erste Hälfte entscheidet er doch gar nicht.
Ich war gerade so stolz, dass wir beide uns so heute hier so die Bälle zu spielen und jetzt kommst du wieder mit so einem Scheiß. Na, egal. Die nächste Szene habe ich getauft, die Pressekonferenz. Ich habe das wirklich wie so eine Inhaltsangabe, schreibe ich dir schon alles. Und ich mache mir nicht mehr so Stichpunkte. Ich formuliere das richtig in Sätze. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so geil. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück begeben die 3 Fragezeichen sich ins Rathaus, wo eine Pressekonferenz von Mr. Van Well, dem Pressechef der Stadt, abgehalten wird.
Ich musste die ganze Zeit an Musik des Teufels denken.
Ah, der heißt so ähnlich, ne?
Vandal oder so.
Vandal, genau. Aber der heißt Van Well. Die Jungs kümmern sich um die Beleuchtung des Fernsehteams. Peter ist nicht auffindbar. Das sagt uns alles der Erzähler. Im Buch hat das Fernsehteam einen Termin mit Mr. Van Well und Jean Baxter, das ist die Chefin des Fernsehteams, führt ein Interview mit ihm. Da anfangs im Buch erwähnt wird, dass es in dem Fernsehbericht nicht nur um die Musikszene und die Zuschauer des Festivals geht, sondern auch um die Wirtschaftlichkeit und die Entsorgung der zurückbleibenden Müllberge und die Kosten dafür, passen die Fragen in dem Kontext viel besser, als wenn Ruth sie stellt. Okay, das muss ich jetzt erklären.
Ich wollte gerade sagen, wenn du die Geschichte so zusammenfasst, dann brauchen wir gar nichts mehr erzählen.
Das ist extrem langweilig auch von mir vorgetragen. Also nochmal, im Buch ist es so, dass wir sind ja jetzt im Rathaus und dieser Funwell gibt eine Pressekonferenz. Im Hörspiel gibt er die Pressekonferenz. Im Buch kommt das Fernsehteam und hat einen richtigen Termin mit dem. Diese Ruth, die wir gerade kennengelernt haben in einem Restaurant, die kommt hier gar nicht vor im Buch. Sondern die Jean Baxter, die Chefin von Justus, Peter und Bob, die führt das Interview. Und als sie am Anfang im Buch auf dem Flughafen sind, erzählt sie das mit dem, naja, wir wollen ja nicht nur einen Bericht über das Festival machen, sondern die wollen auch so ein bisschen kritisch zeigen, was das bedeutet, wenn so viele Menschen in so eine Kleinstadt kommen, für die Umwelt und die Wirtschaftlichkeit und halt Müll. Du merkst übrigens, ich finde, diese Folge hat halt einen krassen Aspekt, was Umweltschutz angeht, was ja so auch so früher, so Ende der 80er, Anfang der 90er, so ein sehr beliebtes Thema in Jugendliteratur war, Umweltschutz.
Ja.
Hier ist es mir schon beinahe fast mit erhobenen Zeigefinger, aber dazu komme ich nochmal später. Eigentlich ist es im Buch so, dass Gene den interviewt und da ist es auch so ein Kotzekel-Typ. Und hier ist es eine Pressekonferenz. Und da habe ich mich auch wieder so gefragt, man hat das Gefühl, nur die Ruth ist da, kein anderer Reporter. Und Justus macht sich so wichtig, so irgendwie, wenn er dann zu ihr sagt, irgendwie, ja, jetzt krieg dich mal wieder ein, der Mann kann dir nicht das Wasser reichen.
Erstmal die Pressekonferenz. Mhm. Das ist ja nun der Pressesprecher, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig.
Wie findest du als professioneller Pressesprecher, wie er so redet?
Also,
ja.
Ja. Aus Humorsicht.
Das ist sehr witzig, oder? Das ist
sehr witzig, dass einer so reagiert.
Was haben Sie hier für Hörer?
Genau, Leser. Naja, bei so einem Festival fällt natürlich auch immer sehr viel Müll an und so. Das gehört nicht hierher. Ja, aber unsere Leser interessiert das. Das sind aber komische Leser, die sich haben, die was über Müll wissen wollen. Eigentlich extrem witzig, oder? Ja. Genau dein Humor, ne?
Genau mein Humor, wirklich.
Das ist so ein Arschloch ist, ja. Ne? Und dann kommt ja auch sowas im Hintergrund so irgendwie so, Lackaffe. Ja. Aus professioneller Sicht, dass ein Pressesprecher sich so benimmt, ist es schon sehr fragwürdig. Aber wie gesagt, aus Humorsicht super.
Aus Humorsicht wirklich nicht schlecht. Ich finde auch witzig, wie er das sagt. Also wie er so spricht.
Eigentlich so ein guter Sprecher auch. Ja,
genau.
Ne? Durch die Öffentlichkeitsarbeit, die Sedona im vergangenen Jahr geleistet hat und so. Ja, was ist mit dem Müll? Jetzt halt mal die Fresse hier vorne, du Vettel. Nee, der ist schon super. Und ich finde auch witzig, dass er einfach das Interview abbricht.
Ja, aber da finde ich die drei Detektive merkwürdig, weil er geht dann einfach und die Detektive, die gehen auch.
Ja, das ist alles
also zwei. So. Und dann wird nochmal gesagt, ja, sie wissen eigentlich gar nicht, ob er nochmal wiederkommt. Und da habe ich mich so gefragt, das passt eigentlich auch nicht zu den Detektiven, die würden doch da bleiben, ob also nochmal was hören wollen oder.
Das ist hier, ich darf mich nicht so an meinen Stichpunkten festkrallen. Ich probiere jetzt mal so ein bisschen
wegen dem Buch wahrscheinlich
locker darüber zu reden. Ja, was mir hier aufgefallen ist, dadurch, dass ich immer so ein bisschen im Vergleich im Buch geblättert habe, es kommt für mich im Hörspiel überhaupt nicht rüber, dass die drei Fragezeichen einen Job machen für ein Fernsehteam. Ich finde, die agieren irgendwie so für sich selber. Zum Beispiel sagt doch der Erzähler, die gehen einfach, ohne zu warten, ob die Pressekonferenz vielleicht doch weitergeht.
Genau, das meine ich.
Ja, und dann rufen die sich ein Taxi und fahren zu dieser nächsten Location, diesem Potter's Playground.
Naja, fast, ja? Peter kommt zurück und so.
Ja, genau, also es wird ja erst gesagt, Peter ist nicht auffindbar. Und Justus und Bob machen da den Job alleine für das Fernsehteam. Dann ist diese komische Pressekonferenz, der Typ haut einfach ab, der lässt keine kritischen Fragen zu. Und dann sagt Bob auch noch so, wo ist denn Peter? Ach, da ist er ja. So, und dann gehen die einfach. Und ich denke so, wo ist denn das Fernsehteam? Wo ist denn da die Frau, die das Sagen hat? Und dann ruft er ein Taxi, die setzen sich in das Taxi, fahren zum nächsten Ort. Und dann sagt der Peter, wo er war.
Ich jetzt als Macher.
Ja.
Ich frage mich so ein bisschen, warum ist es wichtig zu sagen, ja, es ist nicht ganz klar, ob er wiederkommt, ob die Pressekonferenz weitergeht. Mhm. Ich finde, dadurch verwirrt es eher. Warum sagt man nicht einfach, er ist gegangen, die Pressekonferenz war vorbei?
Ich finde es aber gut, dass es offen gelassen wird, weil theoretisch könnte die Pressekonferenz weitergehen, aber die drei Detektive entscheiden für sich, unsere Arbeit hier ist getan.
finde ich nicht, denn, so wie du sagst, es kommt einem vor, als ob die alleine agieren.
Ja, das finde ich ja schlecht. Das
Fernsehteam könnte doch sagen, ja, wir warten mal noch kurz, vielleicht kommt er wieder, oder das Fernsehteam sagt, ja, ihr könnt gehen.
Dadurch, dass aber im Buch ist es ja so, dass das Fernsehteam den Termin bei ihm hat und es keine öffentliche Pressekonferenz ist, und er das ja da auch abbricht, ist natürlich klar, dass die alle gehen. Und im Buch ist es noch so beschrieben, die gehen alle raus, bestellen zwei Taxis, die eine Hälfte fährt schon mal Richtung Potter's Playground und die drei Fragezeichen teilen sich alleine ein Taxi. Deswegen können die ja jetzt auch alleine darüber sprechen, was Peter gemacht hat. Peter war ja in der Zeit in dem Büro, jetzt muss ich mal aufzeichnen gucken.
Von Van der Well
und im Büro des Wasserwirtschaftsamtes, die genau gegenüber liegen und da war auch keine Sau drin. Da hat er da ein bisschen rumspioniert.
Dann kamen aber doch zwei Polizisten. Ja.
Genau, also er hat einen Plan der Wasserversorgung der Stadt stibitzt. Dann hat er sich auf Toilette versteckt und dann konnte er zwei Polizisten dabei belauschen, die sich über die Erpressung unterhielten. Und einer der Polizisten hat dann auch gemeint, irgendwie so, na, das hat bestimmt mit der alten Geschichte von Alicia Hancock zu tun. Und, wichtig, Justus lobt Peter für seine Arbeit. Fand ich gut, dass er ihn lobt. Und nicht immer so wie, naja, wenn ich das gemacht hätte, ich hätte mehr rausgefunden. Das würde er so einen neuen Hörspiel sagen, um ihn zu ärgern.
Stimmt, der sagte super Zweiter oder so.
Und dann kommt wieder Musik.
Ich weiß jetzt nicht, ob das weitergeht. Mach mal bitte noch die nächsten Sachen, um zu gucken, ob jetzt meine Aufzeichnung...
Ich glaube ja, weil jetzt geht's ja in Richtung Potter's Playground.
Ja.
Ja, Jean Baxter, die Chefin von dem Fernsehteam, stellt Mr. Joubert, den Besitzer von Potter's Playground, vor. Er lebt seit 10 Jahren in Sedona und besaß einst einen Musikverlag in Paris.
Genau, da würde ich dich jetzt auch fragen, von H.P. Baxter. Die Stimme. Es tut mir leid, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Joubert heißt der.
Ja, ich komme mir so nicht an. Nee, ich meine jetzt die Baxter-Frau.
Ach, jetzt habe ich
es. H.P. Baxter. Ich kann diesen Vornamen nicht aussprechen.
Jean.
Ja, es ist ekelhaft.
Jean. Du kannst doch das Wort Jeans sagen, oder?
So, sag mal Jean.
Jean. Sag, ja, Jean. Ist doch richtig Jean.
Jean Baxter.
Ja. Oder du kannst doch Jean Roddenberry sagen, oder?
Ja, auch schon schwierig.
Was hab ich mir hier für Vollidioten dazu geholt, Alter? Das ist doch unglaublich.
So, also, Baxter. Ja. Wie findest du da die Sprecherleistung?
Ich finde die Stimme interessant.
Und die lispelt ganz leicht.
Das habe ich nicht rausgehört.
Irgendwas ist an der Stimme besonders.
Die Stimme ist toll, aber die Sprechweise und die Darbietung ist schlecht. Die redet so ganz neutral und so leicht wie, als ob sie das gar nicht interessiert. Höflich? Aber null Interesse.
Richtig. Später kommt ja noch eine andere Szene mit den drei Fragezeichen, wo die den Fall übernehmen. Und da ist sie auch so, finde ich, so völlig...
Oh ja, also... Ja, so dieses so, naja, ihr Supermänner von Sedona, dann macht mal. Wir sehen uns morgen früh.
So, und dann haben wir Yogi-Bär, den du gerade genannt hast. Wirklich, ja, der Vorname, wirklich.
Joubert. Sagte, warte mal. Ich spreche doch einfach so aus, wie er geschrieben wird.
Okay, du schreibst den jetzt aber Joubert.
Joubert, ja.
So, also Joubert. Joubert, wie findest du seinen französischen Akzent?
Schlecht.
Gut, ich nehme nicht auch, das ist schon wieder ein Deutscher, der Französisch spricht. So hört sich das an.
Und aber die Stimme ist gut.
Die Stimme ist gut, aber das habe ich jetzt des Öfteren bei den drei Fragezeichen, dass nicht probiert wird, also dass immer so ein billiger Akzent von einem Deutschen gesprochen wird,
da
was so aufgesetzt.
Aber da bist du nicht der Einzige, der das kritisiert. In Fankreisen finden es viele ganz schlecht, dass du ganz oft einen Sprecher hast, der einen Akzent nachmacht und dadurch wird es dann nicht nur Klischee und stereotypenhaft, sondern geht dann auch schon wieder beinahe fast ins Rassistische oder wirkt einfach albern.
Ja, na, so weit will ich ja gar nicht gehen. Und da ist
also jetzt nicht beim Franzosen, aber es gibt zum Beispiel Folgen, wo irgendwie Asiaten imitiert werden. Und ich gebe dir recht, der Akzent ist jetzt nicht super, aber ich finde den Sprecher ganz nett.
Ich finde dafür, dass es so eine alte Folge ist und ich eigentlich in den älteren Folgen, die ich bisher gehört habe, immer alle Sprecher gelobt habe, fast alle Sprecher, finde ich die Leistung hier teilweise sehr schlecht.
Aber erinnere dich mal am Auge des Sturms zurück. Da gab es ja auch so... Da war es durchwachsen. Da gab es ein, zwei Sprecher, die nicht so gelungen waren. Der Rest war eigentlich relativ gut.
Bei Auge des Sturms war noch das Problem meines Erachtens, wenn es die Folge war, beziehungsweise war es auch bei Legende der Gaukler, dass sich die Stimmen kaum unterschieden haben.
Stimmt, diese drei Frauen bei Legende der Gaukler, die komplett gleich klangen.
Ja.
Und hier finde ich aber alle, auch wenn jetzt zum Beispiel diese Jean Baxter, jetzt nicht gut spricht, hat sie trotzdem eine sehr klar erkennbare Stimme. Also ich wüsste sofort, dass es die ist.
Weißt du? Ja, jedenfalls zwischen Baxter und Jaubert ist so nur so ein kurzer Smalltalk, dass sie sich gegenseitig Glück wünschen. Also mehr kommt da eigentlich gar nicht vor.
Genau, er bietet Jean seine Unterstützung an. Und hier habe ich mir notiert, wie selbstverständlich, sagt Justus aus dem Hintergrund, wir werden uns bei Ihnen melden. Und da habe ich, das hat mich früher schon gestört. Wirklich, also jetzt nicht, dass ihr denkt, weil ich jetzt die Folge gehört habe und gesagt, wieder Mecker. Mich hat das früher schon gestört, dass Justus sich da einmischt. Da reden Erwachsene und er tut so, als wäre er so mit einer der Mitverantwortlichen. Er ist doch nur eine scheiß Kabelhilfe, oder? Und dann so, wir werden uns bei ihm melden. So, das ist mir jetzt beim Hören nochmal so aufgefallen, irgendwie so.
Stimmt, das sagt er ja.
Ja? So, als wäre er so der Typ, der die Schecks unterschreibt. Naja, genau, hier habe ich mir auch notiert. Ist er jetzt der Chef? Jean hofft, dass das Festival nicht unter der Erpressergeschichte leidet, aber Jobert ist zuversichtlich.
Jetzt kommt wieder dieselbe Musik, die eben davor schon kam. Mhm. Ist mir aufgefallen, dass zweimal hintereinander die gleiche Musik kommt. Ich glaube, das war.
Ja, das ist so ein Übergang. Genau. Was aber gut ist, so immer so ein Motiv.
Aber diese Szene eigentlich ist sehr kurz. Also eigentlich auch uninteressant.
Sie dient ja nur dazu, um einen weiteren Charakter einzuführen. Ach so, wenn wir schon dabei sind, das Potter's Playground, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ist ja so ein ehemaliges Industriegelände, was jetzt zu, also einmal gibt's da Konzerthallen und Tonstudios und man hört auch im Hintergrund Musiker, die wahrscheinlich proben. Also du hörst irgendwie so, wie einer am Bass zupft, dann hörst du irgendwie so eine Gitarre, so ein paar Riffs. Was ja mir suggeriert, alles klar, da findet das Festival statt, da sind die Bands, die gerade proben. Finde ich an sich eigentlich nett, aber mir geht diese Musik auf den Sack. Weil die klingt so unmelodisch und unrhythmisch.
Da habe ich leider eine andere Meinung, ich fand's sehr gut.
Ich find's gut, weil es suggeriert, dass die proben, aber weil es die ganze Zeit immer dasselbe Gedudel ist, nervt mich das irgendwann.
Ich hätte es eher nervend gefunden, wenn das schon wieder so eine professionelle Musik ist. Und so hört sich das auch so ein bisschen schrammig an, wirklich so wie Proberaumatmosphäre.
Ja. Das heiße ich auch gut, aber es nervt mich halt irgendwann. Trotzdem finde ich es gut. Das ist so, ich verstehe das nicht.
Das kommt ja später nochmal einmal vor. Ja, ich wette, das ist der gleiche Hintergrund.
Ja, die fahren ja nochmal zum Schluss zum Potter's Playground.
Hast du drauf sowas interessiert mich eigentlich. Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob einfach nochmal dasselbe eingespielt wurde.
Ja, die sind doch zum Schluss nochmal in dem Büro von dem Jobert. Und da machen sie auch die Tür zu und dann wird's leise. Was ja sehr gut. Also eigentlich soundtechnisch ist die Folge gut aufgestellt.
Ja.
Die nächste Szene habe ich genannt, Jean flippt aus. Im Buch flippt die auch richtig aus. Wir haben schon drüber gesprochen, die Sprecherin ist jetzt nicht so, dass ich der das irgendwie abnehme, dass sie komplett emotional überkocht.
Ich habe gerade überlegt, Jean flippt aus, überlegt die ganze Zeit, was du meinst. Und jetzt weiß ich, was du meinst, weil sie mit der Redaktion telefoniert hat und zurückkommt und erzählt, was sie erlebt hat.
Richtig.
Und da muss ich jetzt sagen, ich finde, so wie du das aufgeschrieben hast, ist es so zu 95.000% übertrieben, dass sie ausflippt. Ganz ehrlich.
Deswegen ist meine Überschrift Jean flippt aus, auch nicht so ganz ernst gemeint.
Gut, denn das hat sich sowas von in meinen Augen.
Ja, das ist wirklich so
billig geschauspielert, wirklich.
Also der Erzähler sagt ja erstmal, dass das Essen sehr gut und sehr reichlich ist. Ja. Was ja Justus freut.
Was wir ja gut fanden, dass er das sagt.
Dann sagt er ja auch, Jean telefoniert mit ihrer Redaktion und stürzt empört ins Restaurant vom Hotel zurück. Und dann sagt sie, also ich glaube, die spinnen.
Genau so. Und da hatte ich jetzt so, hey Jungs, irgendwie so. Genau, so eine Scheiße, was soll denn das? Uns wird der Auftrag weggenommen.
Ja, jetzt muss hier, diese miese kleine Erpressergeschichte, die hat Vorrang. Und deswegen werden wir jetzt die Mitarbeiter gezogen. Nein, so sagt sie es nicht. Sie sagt irgendwie, also ich glaube, ich brauche mal einen doppelten Espresso.
damit ich mich aufrege.
Genau, damit ich zittrig werde. Genau. Ja, genau. Das Fernsehteam wurde abberufen, um über die Erpressung zu berichten. Und der Bericht über das Festival wurde dafür auf Eis gelegt.
Genau, und dass der Chef persönlich jetzt diese Fernsehaufnahme mit der Erpressung leitet.
Sie spielt es ja auch ein bisschen runter, dass sie sagt irgendwie so, ja, diese unbedeutende kleine Erpressergeschichte. Und dann sagt Peter, na, vielleicht ist die gar nicht so unbedeutend. Und dann will sie wissen, wie meinst du das? Und dann sagen sie, sie haben schon mal so ein bisschen ihre Fühler ausgestreckt. Mehr sagen sie aber auch nicht. Stattdessen zeigen sie wieder ihre berühmte Visitenkarte. Und sie wollen in der Erpressersache ermitteln. Dafür brauchen sie aber Zeit. Ja, also müsste Jean sie freistellen.
auch wie das so geschauspielert ist, so, ja, natürlich. Also so, ja, das ist so.
Erstmal so, wie sie die Visitenkarte vorliest, irgendwie.
Auch so.
Ist das ernst gemeint? Ja. Und dann irgendwie, die sagen ja auch gar nichts, irgendwie, die fragt nicht mal nach, so irgendwie, wie ihr seid Detektive.
Ja, der kommt morgen um 14 Uhr.
Ja. Und bringt mal den Erpresser mit.
Bringt mal den Erpresser mit, da kann ich ihn interviewen. Also sie meint das nicht mal ironisch, sondern ernst, aber mit einer Stimmlage.
Ja, wirklich, also. Genau, weil sie möchte ja, dass der Bericht über das Festival weitergehen kann. Ja, und stellt die Jungs frei.
Jetzt kommt die, da hast du mich mal drauf hingewiesen, wenn sie einen Fall haben, dass immer wie eine Musik kommt.
Genau, dass wenn offiziell in einem Hörspiel klar wird, jetzt haben sie einen Fall, kommt dieses Baum, Baum.
Da habe ich mich sehr gefreut.
Baum, Baum, Baum.
Das fand ich richtig gut.
Ja, weil du es jetzt weißt.
Ja, ne? Fand ich gut. Ja. So, allerdings kommt ein krasser Bruch, die Musik. Und die nächste, die kommt. Ich weiß, das soll ja so zur nächsten Szene führen.
Ja.
Aber man merkt entweder, weil das Hörspiel älter ist, dass das auch nicht so, wie soll ich sagen, sich so überschneidet und die nächste Szene eingeläutet wird, sondern wieder so puff, harter Bruch. Ganz merkwürdig.
Das hast du aber auch in neueren Hörspielen.
Aber
ne? Nur
passen
hier,
da.
So. Aber was man hier merkt, du kritisierst ja ganz oft so neuen Hörspielen, es kommt 3 Sekunden ein Stück und sofort kommt ein neues. Hier werden sie ein bisschen länger ausgespielt.
Was schön ist.
Ja.
Weil diese 2 Sekunden manchmal finde ich ekelhaft.
Und da gebe ich dir recht, weil du ja meintest, man hat das Gefühl, die Folge hat sehr viel Musik. Sie hat eine deutlich kürzere Spielzeit und wirkt trotzdem gemütlicher und nicht so gehetzt, weil die Musik länger ausgespielt wird.
Genau.
Naja.
Aber du wirst recht haben, das hat wahrscheinlich was mit der Länge zu tun bei den neuen Folgen, weil da so viel Inhalt reingepresst wird, dass die Musik so gekürzt wird.
Das stimmt. Das ist so trotzdem eine Epoche aus der 3-Fragezeichen-Geschichte, die ich, egal was ich jetzt über die Folge endgültig denke, was ich trotzdem mag. Also ich merke sofort anhand der Musik, in welcher Zeit wir uns befinden. Die 3 Fragezeichen studieren den Plan vom Wasserwirtschaftsamt. Wir erinnern uns, den hat der Peter aus dem Büro entwendet. Und markieren die wichtigen Stellen, an denen ein Erpresser sich Zugang zum Trinkwasser verschaffen könnte.
Lustigerweise wollte ich das googeln, ob es das Wasserwirtschaftsamt wirklich gibt.
Also das ist wirklich so, deutscher kann doch ein Wort nicht sein, oder? Wasserwirtschaftsamt.
Also, und deswegen gibt es das. Wasserwirtschaftsamt.
Gibt's bestimmt. Weißt du, woran mich das erinnert? Das könnte aus SimCity sein. Du hast ja so Aufträge immer in SimCity, wenn du dir deine Stadt baust. Ne? Irgendwie, es fehlt noch das Wasserwirtschaftsamt. Das hat mich sowieso ein bisschen an SimCity erinnert, weil es wird ja einmal später, ich glaube, es wird sogar jetzt gesagt, dass einerseits die Stadt ja selber die kompletten Wasserrechte besitzt, aber dass sie trotzdem über private Anbieter
noch zusätzlich
Wasser zusätzlich. Und sowas hatte man, glaube ich, auch bei SimCity. Dann ploppt da noch immer so ein Fenster auf mit irgendeinem komischen Typen im Anzug, der sagt irgendwie, hey, wir würden euch gerne unterstützen. Ihr müsst uns nur so und so viel Geld geben und dann würden wir euch helfen mit Wasser oder mit Strom. Weißt du es noch?
Ja, so, ja, weiß ich.
Und ich weiß immer noch, da habe ich mich einmal so aufgeregt. Ich habe irgendeinen scheiß Auftrag angenommen, dass ich irgendwie Strom aus der Nachbarstadt haben wollte bei SimCity. Und dann habe ich das vergessen und dann ploppt das Fenster auf und dann so, ja, wann legt ihr endlich mal die Leitung? Na gut, dann nehmen wir davon Abstand und dann hat der mir so 100.000 abgezogen, weil ich es vergessen habe. Egal, auf jeden Fall studieren sie diesen Plan des Wasserwirtschaftsamtes.
Ja, und jetzt ist auch, sie gucken jetzt, wo oder wie kann man Gift einschleusen in dieses Wassersystem.
Also nicht die 3 Fragezeichen selber, obwohl es witzig wäre.
Sie überlegen, wie man Gift einschleusen kann.
Genau.
Und es sind gelbe Stellen auf dem Plan. Finde ich auch witzig, gelbe Stellen. So.
Das erinnert aber auch so ein Computerspiel, oder?
Ja, und sie überlegen sich denn, wie man das abfahren kann und sich angucken kann.
Zuvor aber noch, ich glaube, Justus möchte wissen, ob Bob über Alicia Hancock Nachforschung betrieben hat.
Genau, das so gleichzeitig überlegen.
Das ist aber auch geil, die Antwort irgendwie, ja, ich habe ins Telefonbuch geguckt, sie ist da nicht. Und das war's. Justus will dann Ruth und Cosmo befragen. Und dann wird halt vorgeschlagen, was du gerade meintest, naja, wie wollen wir denn jetzt diese Stellen abklappern? Dann sagt Bob, wir können doch Fahrräder nehmen. Und Justus gleich so, was, bei dieser Hitze? Naja, die Jugendherberge verleiht Fahrräder. Das können wir doch machen. Und hier ist wieder so ein bisschen Geplänkel. Was ich aber nicht schlimm finde. Ich finde das eigentlich wieder realistisch. Wie, wie Justus so sagt, so, oh, ich habe keine Lust und so. Aber sie machen es halt einfach.
Naja, sie wollen ja auch hier Frau Elisha, oh Gott, diesen Namen, ich kann ihn nicht aussprechen, fragen, warum die Leitungen stillgelegt wurden. Habe ich mir so aufgeschrieben.
Echt? Das hast du so
aufgeschrieben? Frage, warum werden Leitungen stillgelegt? Habe ich mir ja nicht ausgedacht.
Vielleicht doch.
Ich höre mir das ja live an und schreibe das auf. Warum? Und Frage, warum waren Leitungen stillgelegt?
Ich weiß nur, dass sie Ruth und Cosmo befragen möchten, aber mehr habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ach so,
na, vielleicht
es war auch gestern fragen. Wieder sehr spät. Muss ich auch dazu sagen.
Vielleicht ist ja auch meine Info falsch. Vielleicht wollten sie ja wirklich...
Das ist ja jetzt nicht mal ein Vorwurf. Also kann sein, dass es vorkam. Ich gebe ja auch gerne
mal zu. Ist ja egal. Sie wollen drei Sachen wissen. Wie kann Gift eingeschleust werden? Warum wurde das Wasser, die Leitung stillgelegt? Und
wo ist alles
ja? Genau, diese drei Fragen sind jetzt interessant,
finde ich. Und das geht jetzt auch weiter. Sie fahren diesen Plan jetzt ab.
Ja, was auch mit schöner Musik eingeleitet wird.
Und entdecken mehrere Wasserhäuschen. Und schließlich entdecken sie dann eine Industrieanlage, ein bisschen weiter abseits, die nicht auf dem Plan verzeichnet ist.
Naja. Ich finde, an diesem Ort jetzt, an dieser Industrieanlage, ist auch die Atmosphäre sehr, sehr gut. Da ist zum Beispiel so
ein bisschen düstere Musik.
So. Ja, da habe ich auch aufgeschrieben, dass da zweimal so ein Gitarrengebrumme ist. So brumm, brumm.
Stimmt, und sowas finde ich so simpel, wie es ist. Aber es suggeriert so ein bisschen die... das Gefühl von Weite.
Ja, Weite und es könnte was Unheimliches passieren, muss aber nicht. So wirklich, überleg mal, es sind nur zwei Geräusche, zweimal so die Gitarre. So, und es hat was.
Es hat einfach was. Weil es so simpel ist. Ja, es ist sehr heiß, Justus schwitzt und dann beschließen sie, das Gelände näher zu untersuchen. Oh Gott, jetzt kommt zu viel. Es ist eine eingezäunte Industrieanlage. Dahinter befinden sich Baumwollfelder. Sie bemerken einen Streifen dunkler, umgegrabener Erde, der sich bis zu den Baumwollfeldern erstreckt.
Wo übrigens eine Bewässerungsanlage drauf ist.
Danke, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja. Außerdem bemerken sie einen roten Sportwagen und eine schwarze Harley. Bob vermutet, dass unter der dunklen Erde eine neue Leitung verlegt wurde. Das Gelände scheint Walton zu gehören. Das haben wir nicht erwähnt, aber der Name Walton wurde bei der Pressekonferenz mit dem Van der Well erwähnt. Die Ruth fragt ihn irgendwie, ja, was ist denn mit diesem Skandal da von Mr. Walton? Da sagt er auch, das gehört nicht hierher oder so, ne?
Genau.
Oder es geht sich nichts an. Wie geht's weiter?
Muss auch kurz gucken. Ach so, sie finden an einer Hallenwand eine Aufschrift. LTO.
Deswegen.
Ach, das hattest du gerade schon gesagt.
Genau, also das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber dass sie dann merken, oh, das scheint dieses Gelände von dem Walton zu sein und der wurde ja bei der Pressekonferenz
erwähnt. Hat mich übrigens ganz stark die ganze Szene an Todesflug erinnert.
Naja, es ist ja auch in der Wüste und
guck mal, sie sind in der Wüste.
Ich hab gemacht.
Du hast schon mal. Todesflug, wie war das da? Sie sind in der Wüste, finden ein Schild, wo nur ein paar Buchstaben drauf sind.
Stimmt, mit NASA, ne?
Ja. Und finden eine Spur auf dem Boden. Ja. Was ist hier? Sind auf so ein Industriegelände. Finden eine Aufschrift mit drei Buchstaben. Es ähnelt sich ganz stark. Ist mal schön, die Wurst übrigens alleine, finde ich gut.
Ich wäre dir dankbar, wenn du jetzt ein bisschen moderierst. Gut. Kann ich essen, danach gebe ich dir deine Wurst.
Also, aber...
die Leute müssen mal denken, Alter...
Aber du musst mir recht geben, du kannst ja nicken, das ist ganz stark an der Todesfolge erinnert.
Ich nicke.
Der Todesflugfolge. So, und jedenfalls überlegt Peter sich, dass er über den Zaun klettert, weil Justus zugeben muss, ja, das ist nichts für ihn. Denn, der ist ja nicht so sportlich.
Sie machen sich wieder lustig über Justus. Justus will nämlich auf das Gelände und der Maschendrahtzaun ist irgendwie 3 Meter hoch. Und dann wird ja schon von Peter gesagt, naja, soll ich das nicht lieber machen? Aber es wird ja nicht, glaube ich, explizit ausgesprochen. Aber es ist klar, sie machen sich über Justus Körperumfang lustig. Und er sagt ja dann auch, okay, das ist eher deine Aufgabe.
Genau, und Peter findet da auf alle Fälle ein Foto. Und das zeigt den Walton, den sieht man da. Und das ist ein Foto von einer Betriebsfeier.
Ja, das findet er in diesem Gelände.
Naja, weil er da...
In einer Fabrikhalle. Das klang jetzt so... Klettert über den Zaun, das liegt da gleich.
Naja, obwohl man zugeben muss, das ist auch so schnell, wird es gefunden. Das ist ganz kurz, die Szene.
Ja, aber gut, aber da ist der Erzähler kurz. Der sagt, Peter verschwindet und nach einiger Zeit kommt er wieder und lacht.
Genau, aber du hast nicht das Gefühl jetzt, er sucht da wirklich oder lange oder so. Ich
find, ja, aber das finde ich immer noch besser, wenn der Erzähler kurz sagt, das vergeht einige Zeit, als so wie wir schon so oft hatten. Sie laufen weg, 3 Sekunden, wir sind da.
Oder was Gutes, was auch schon in manchen Folgen war, was ich sehr gelobt habe, wenn es mit langer Musik verbunden wird, dass man denkt, es geht eine lange Zeit vorbei. So, und jetzt stellen sich die Frage, warum wurde denn jetzt eigentlich der Betrieb geschlossen?
Und Peter sagt ja auch, er wurde vor 4 Monaten geschlossen. Aber es sieht da drin aus, als können sie jederzeit wieder die Produktion starten.
Genau, und lustigerweise endet die Szene mit einer fröhlichen Musik. Wahrscheinlich, weil sie was gefunden haben oder so.
Stimmt, habe ich mir aufgeschrieben. Gute Musik. Ich glaube, ich habe ja extra gute Musik aufgeschrieben, weil ich die mag.
Ich weiß nicht, ob die Musik kommt. Also ich fand es passend, vielleicht, weil die was gefunden haben so. Also ein Foto oder so und dann deswegen die fröhliche Musik. Hat mir sehr gefallen.
Es endet damit, dass Justus wissen will, warum der Betrieb geschlossen wurde.
Genau. Also jetzt fahren sie wieder zur Redaktion und stellen der Chefin da.
Also, sie betreten die Redaktion von Ruth und Cosmo. Also ja, die
so gut,
Sedona Tribune, glaube ich.
Nehmen wir eine Wurst.
Und nur Ruth ist da und sie bitten sie um Hilfe. Justus fasst die Ereignisse zusammen. Auch von der Pressekonferenz erzählt er, was ich ein bisschen albern finde, weil Ruth war ja im Hörspiel selber vor Ort. Und da wirkt es so wie irgendwie so, ja, und da war dieser Van der Well und dann, ja, ich habe die Fragen gestellt, fetter Junge. Ruth, achso, genau, sie bitten sie um Hilfe. Und dann sagt sie auch gebe ich dir wieder recht, so diese Stimmlage irgendwie. Okay, ihr braucht meine Hilfe. Gut, aber das Wort gefällt mir nicht. Ich will euch nicht helfen, ich will mit euch zusammenarbeiten. Das ist alles wie so eingeschlafene Füße vorgetragen von ihr. Aber ich will ja nicht meckern. Sie sagt jedenfalls, sie möchte einen Artikel über die 3 Fragezeichen schreiben. Dann berichtet sie, dass Alicia Hancock eine junge Journalistin ist, die auch in der Redaktion der Sedona Tribune gearbeitet hat. Und seit einiger Zeit irgendwie verschwunden ist und sie war wohl einer üblen Sache auf der Spur. Was auch so 0815 ist, sowas wie so in jedem B-Movie hast du irgendwie, ja, er war einer krassen Sache auf der Spur.
Und da hatte ich jetzt Angst, was auch ein bisschen so ist. Und da kritisiere ich mal wieder so ein bisschen die 3 Fragezeichen-Folgen. Warum kann es nicht mal nur um die Person gehen, die wirklich live mitmachen, die als Sprecher in der Folge mitmachen? Warum müssen es immer irgendwelche Verstorbene sein, 100 Jahre Vergangenheit?
Gut, aber hier wird ja so ein bisschen Geheimnis um die Alicia aufgebaut. Es wird gesagt, sie ist einer üblen Sache auf der Spur. Und sie ist verschwunden. Dass man denkt, oh, irgendwas stimmt da nicht. Und da ja die Jungs die Helden sind, gilt es ja, dass die das rausfinden. Aber es wird auch noch gesagt, dass die Alicia auch noch 2 Brüder hat. Jetzt will Justus Infos über die Firma Walton und über die Besitzer der Wasserrechte in Sedona. Da habe ich nicht so ganz verstanden, warum er das haben will. Also diese Wasserrechte.
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist toll, wenn wir Wurst essen.
Ich weiß, die Leute hassen sich sogar. Aber ich habe Hunger.
Na gut, er sagt ja schon vorher, dass ja was mit dem Wasser ist. Und dann ist er vielleicht doch nachvollziehbar, warum er es wissen will, wer die Rechte hat. Ja, geht ja nur um Gift.
Ich finde, es wird aber einem so ein bisschen immer wieder aufgedrückt. Irgendwie, oh, wer hat hier die Wasserrechte? Wer hat die Wasserrechte?
Sagen wir mal so, das Wort kommt schon sehr oft vor. Ja.
Justus fordert ja diese ganzen Infos ein und dann sagt er noch die Ruth, oh, ihr geht aber ganz schön ran. Und hier wieder Peter, der sagt, ja klar, wir wollen ja auch in die Zeitung. Also der ist hier sehr geil auf das Ganze. Weil Peter ja eigentlich wirklich immer keinen Bock hat auf so große Aufregung, aber hier merkt man, er ist so, oh, das macht voll Spaß, komm, wir machen weiter.
Es geht ja auch so um Gift und so, viele Leute können sterben und er hat keine Angst.
Ja, aber jetzt hast du ja schon mehrere 3 Fragezeichen-Folgen aus unterschiedlichen Epochen gehört, sage ich jetzt mal. Findest du das Verhalten von Peter konsequent? Mal ist er so, mal ist er so.
Vielleicht, ja, weil es nicht in der Zentrale spielt. Und okay, dass es für ihn deshalb was Besonderes ist.
Und es geht mal nicht um den Geist, muss man auch dazu sagen.
So eine Sache.
Genau. Ja, es geht nicht
sondern es ist immer was Realistisches.
Richtig, es geht nicht um einen Mann unterm Laken, sondern es ist schon was Handfestes. Ja, das stimmt schon.
Genau. Vielleicht, damit kann ich es ein bisschen vielleicht gutheißen, dass er so ein bisschen anders ist als sonst.
Genau, und dass er irgendwo in einer fremden Umgebung ist, wo die Leute ihn nicht kennen und denken, geil, über mich, ich komme in die Zeitung. So, weißt du? Das ist natürlich dann auch für so einen jungen Mann, wie alt ist er jetzt hier, 15, 16, ist es vielleicht auch ein Ansporn. In der nächsten Szene klärt uns der Erzähler mal wieder auf, es war nicht leicht, die Adresse der Brüder von Alicia herauszufinden. Aber die Detektive geben nicht auf und stehen kurze Zeit später vor einer Haustür im Westen der Stadt und klingeln. Bevor wir angefangen aufzunehmen, hast du zu mir gesagt, dass du das gut findest, dass da nicht so jetzt so lange drauf rumgeritten wird, wie sie an die Adresse kommen.
Genau, und ich vermute oder habe vermutet, dass es im Buch vielleicht so ist, dass länger erklärt wird, wie sie die Tür finden.
Ja, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen.
Aber könnte sein, oder?
Ja, ich fand es ein bisschen billig sogar wieder.
Gut.
Dass es halt einfach so gesagt wurde, ja, es war nicht leicht, aber sie fanden es raus, weil sie ließen nicht nach. Und da fand ich es irgendwie so, irgendwie mich hätte interessiert, wie. Aber das ist jetzt schon wieder Jammern auf hohem Niveau. Wir meckern immer irgendwie, ja, kann man das nicht in einem Satz zusammenfassen? Und es wird ja hier gemacht. Deswegen finde ich es jetzt nicht die schlechteste Lösung. Mich hätte es aber interessiert, wie sie es gemacht haben.
Ist ja jetzt vielleicht auch nicht so spannend, wenn sie an allen sieben Hancock, nee, wie heißt die? Türen klingeln und ja, da ist er jetzt der Richtige.
Apropos, als sie klingeln, öffnet ein junges Mädchen die Tür. Und als die Jungs sich vorstellen und nach Marcel, also Marcel ist einer der Brüder von Alicia, als sie nach Marcel fragen, schlägt sie sofort die Tür zu mit den Worten, Marcel sei nicht zu Hause. Im gleichen Moment startet eine Harley, die die Jungs draußen beim Walton-Gelände gesehen haben und wiedererkennen.
Genau, und wiedererkennen. Und da habe ich dir im Vorfeld gesagt, jetzt denken die Leute, wie lange wir im Vorfeld schon darüber gesprochen haben. Dabei waren das gerade mal 3 Minuten oder so, dass ich dir gesagt habe, die haben die Harley schon mal gesehen?
Ja, aber innerhalb dieser kurzen Zeit, wo sie bei diesem Walton-Gelände sind, werden so viele Sachen erwähnt. Ah, guck mal, hier ist die Erde umgegraben. Ah, da hinten sind Baumwollfelder. Da steht eine schwarze Harley. Da steht ein roter Sportwagen. Justus ist dick.
Genau so, dass ich mir überlegt habe, wann haben die denn die Harley schon mal gesehen? Mir ist das wirklich nicht eingefallen.
Deswegen, so simpel wie die Folge eigentlich ist, muss man trotzdem aufpassen. Hier finde ich das Justus schlecht geschauspielert wird, weil Peter der Harley irgendwie hinterher rennt und sagt, nicht wegfahren! Und dann ruft er so, lass es, Peter, den holst du ja doch nicht ein! Das fand ich so, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja. Nicht so gut.
Nicht so gut, danke. Fand ich nicht so gut. Da bin ich Besseres gewohnt.
Yeah.
Und dann kommt so eine ganz schreckliche Musik zum Abschluss. So ein Rocklied, aber sehr übersteuert.
Eine sehr alte Musik. Also das hat
die wirkt alt.
Ja, genau.
Und in der nächsten Szene
sind sie wieder beim Mexikaner.
Da habe ich mich gewundert, das wird gesagt, dass der Erzähler meint, sie begaben sich hungrig ins Mexikaner. Und da habe ich so gedacht, so, wie billig ist das denn? Das ist ja falsches Deutsch zu sagen, komm, wir gehen ins Mexikaner. Dann habe ich ein Buch geguckt, der Laden heißt Mexikaner.
Lustigerweise, pass auf, das hatte ich bei der ersten Szene, kommt es vor, als der Sprecher sagt, warte mal, mir fällt der Satz nicht ein. Und da dachte ich auch, was ist denn das für ein unmögliches Deutsch?
Oder?
Ja. Wirklich, ganz schrecklich. Ja. Da habe ich auch, ich habe diesen Satz 3-mal angehört, bis mir so eingefallen ist, ach, der Lan heißt bestimmt so.
Sehr gut, du hast das rausgefunden, ohne ein Buch zu gucken.
Also du hast echt nachgeguckt.
Ich habe ja die ersten 3-4 Kapitel gelesen und dachte ich, ach, der Lan heißt Mexikaner.
Aber das war doch schon bei der beim ersten Satz vom Erzähler.
Richtig.
Ist es doch schon so.
Das wäre so, wie als wenn ich sage, komm, Benjamin, wir gehen ins Inder.
Ja, genau. Da habe ich mir so gedacht, bin ich jetzt total bescheuert?
Und während sie da sind, kommen jetzt Ruth und Cosmo dazu und sie haben Unterlagen über Waltons Betrieb dabei. Walton hat an einer neuen Papierart gearbeitet, wurde aber von der Stadtverwaltung wegen des hohen Wasserverbrauchs nicht genehmigt. Ist auch so alles so kompliziert irgendwie. So, schon wieder. Irgendwie, es ist ja interessant, aber eigentlich ist es total unwichtig.
Und dann kommt noch raus, dass der Erpresserbrief auf Ökopapier geschrieben wurde.
Ja, und hier, das ist das, was ich vorhin meinte. Ist ja schön und gut, dass es um das Thema Umweltschutz geht, aber es ist so schwer so mit erhobenem Zeigefinger formuliert.
Finde ich eigentlich gar nicht, weil da gar nicht so drauf rumgeritten wird, ob es positiv oder negativ ist. Es sagt ja keiner, oh, das ist gut, dass es Ökopapier ist.
Ja, aber sie schließen ja irgendwie daraus, dass der Erpresser, dem scheint ja irgendwie die Umwelt am Herzen zu liegen. Anhand des Papiers.
Na schon, aber trotzdem sagen ja nicht die anderen, wie toll das ist.
Ja, es wird nicht wirklich drauf eingegangen, es wird halt erwähnt.
Und sie sagen ja auch in dem Sinne, wie scheiße der Erpresser ist. Also es wird ja nicht...
Und da kommen wir gleich zu, wenn wir... Es dauert noch ein bisschen, aber...
Ich weiß, aber ich wollte dir damit
kommt
sagen...
kommt noch eine Stelle.
Weil du sagst, es ist so wie mit einem Zeigefinger. Ich finde, das ist aber gar nicht so. Das ist zwar Thema der Folge, aber es wird nicht gesagt, dass das alles toll ist.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, im Buch ist es schlimmer. Da wird zum Beispiel mehr darauf rumgeritten, wie teuer irgendwie diese Wasserleitung war, die da verlegt wurde und so, was auch gleich kommt. Die Wasserrechte gehören übrigens der Stadt. Die Stadt braucht aber auch andere Quellen aus privater Hand.
Und generell wurde die Fabrik nicht genehmigt, habe ich aufgeschrieben. Irgendwie wird da sowas gesagt.
Das wird später nochmal gesagt. Der hatte eigentlich nur sowas wie so eine provisorische Genehmigung. Hm. Sie haben eine Kopie von Erpresserbrief dabei. Hier Cosmo und Wanda. Ruth und Wanda, Joe. Jetzt habe ich mir notiert Fett de la Musik. Warum?
Was hast du aufgeschrieben?
Kopie von Erpresserbrief, Bindestrich, Fett de la Musik. Ach, dass es Fett de la Musik ausfallen soll. Sonst vergiftet er das Trinkwasser.
Dann, dass Walton seitdem nichts mehr produziert hat.
Mhm. Das ist aber witzig, weil der Erpresserbrief wird ja vorgelesen und dann ist Justus so ganz überheblich, er will sich zum Brief später äußern.
Genau, weil sie fragt, interessiert dich das
nicht? Genau, dazu später. Also Justus ist hier wieder so ein bisschen so, ha, ich weiß was ihr nicht wisst. Der Betrieb wurde umgebaut, damit der Walton wieder produzieren kann.
Genau, aber er hat nichts mehr produziert seitdem, glaube ich.
Weil er gegen Umweltauflagen verstoßen hat. Ja. Und der Brief wurde mit mindestens 2 Schreibmaschinen geschrieben, denn die Punkte auf dem kleinen i haben eine unterschiedliche Höhe. Das fällt natürlich wieder Justus auf.
Und was ich dich fragen wollte... Mhm. Es wurde gesagt, er stellt Fließstoffe her. Was ist ein Fließstoff?
Habe ich nicht gegoogelt.
Aber hast du dich das auch gefragt? Was ist ein Fließstoff?
Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich kann es aber nicht mit meinen Worten wiedergeben.
Ich weiß es wirklich nicht. Wasser ist doch auch ein Fließstoff.
Da hast du jetzt die Aufgabe, Fließstoffe zu googeln und ich
leite... Das mache ich nicht jetzt, weil das nervt immer. Wir machen das zum Schluss, wenn du dein
Mein Fazit. Langweiliges, in die Länge gezogenes Fazit. Ne? Ja, alles klar. Die nächste Szene, in der Jugendherberge. Kommt mir französisch vor. Damit fängt es an. Das ist der erste Satz. Und dann wird er noch verbessert. Also Justus sagt es. Und Bob verbessert ihn dann. Spanisch. Nein, französisch. Kleiner Gag. Justus ist aufgefallen, dass die Plakate in der Stadt alle falsch geschrieben sind. Also da, wo Fett de la Musique draufsteht. Der Erpresser schreibt es richtig.
Jetzt fand ich was ganz nett, dass Peter sagt... Ja, der muss es ja im Unterricht gehabt haben, der kann es ja besser als ich. Und Bob sagt, ja, besser als ich. Finde ich witzig.
Es ist aber eigentlich noch besser. Er sagt, also ist der Erpresser ein Franzose. Und dann hörst du schon so im Hintergrund so so ein bisschen so, das ist aber eine ganz schön komische Vermutung von dir, ne? Und dann sagt er, das, ja, oder der Erpresser kann besser Französisch als ich.
Ja, aber dass Bob auch sagt, oder besser als ich, da merkt man so, dass sie...
Keine Ahnung haben.
Finde ich aber gut.
Nee, ich finde das auch gut. Das wirkt wieder menschlich, aber...
Weil das wäre schon wieder so, wenn alle drei wüssten, das ist falsch geschrieben und so. Hm. So ist das schon wieder, so wie du sagst, so authentischer.
Trotzdem finde ich es ganz schön oberflächlich zu sagen, wir haben jetzt 3 oder 4 Verdächtige. Einmal den Mr. Joubert, weil der ein Franzose ist. Und die Familie Hancock, weil sie alle französische Vornamen haben.
Weißt du, was ich jetzt zum Beispiel denken würde? Der Computer, Kopiermaschine, keine Ahnung, kann das Zeichen nicht. Das wäre jetzt mein Gedanke.
Ja, irgendwie so, ne? Aber gleich irgendwie, okay, wir kennen jetzt 3 Franzosen, die müssen sein. Sie lesen den Artikel von Alicia. Dort steht, dass über 100 Pumpen über 500 Kilometer Wasser aus dem Colorado-Fluss in die Stadt Phoenix in Arizona transportieren. Was hier relativ ungewöhnlich für ein 3-Fragezeichen-Hörspiel ist, es wird explizit eine Jahreszahl genannt, nämlich das Jahr 1991. Was so ein bisschen... wieder den Mythos nimmt, wann die 3 Fragezeichen spielen und wie alt die sind.
Jetzt kommt für mich die einzige Zeigefingerstelle, wie du das genannt hast, weil sie nämlich sagen, das Bauwerk, was da gebaut wurde für das ganze Wassersystem und so, hat $4 Milliarden gekostet. Mhm. Und jetzt kommt es erstmal so der Zeigefinger. Ja, das wird fast alles für Golfplätze und Swimmingpools verbraucht.
Justus lobt jedenfalls Alicias journalistische Arbeit anhand dieser beiden Fakten. Dass er sagt, oh, muss eine gute Journalistin gewesen sein.
Jetzt kommt eher etwas, wo man wieder merkt, dass es eine alte Folge ist, was man heute so nicht mehr sagen würde. Nämlich die Alicia ist eine Indianerin.
Nee, das kommt später.
Das kommt jetzt in meiner Aufzeichnung.
Nee, dann muss ich dir jetzt widersprechen, das ist... Wird hier nicht erwähnt. Sie beschließen jedenfalls nochmal zu Marcel am nächsten Morgen zu fahren.
Achso, diesen Satz habe ich vergessen. Danke. Da gebe ich dir recht, aber es kommt jetzt fast.
Ja, fast. Denn sie klingeln am nächsten Morgen wieder an der Tür, wo das junge Mädchen ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen hat und dann
Justus stellt einen Fuß zwischen die Tür, weil die Frau nämlich die Tür zuknallen will und Justus, ha, Moment.
Ja, aber fandest du das irgendwie, wie soll ich sagen?
Ich finde das total unverschämt. Ja, danke. Also ich hatte so gedacht, was willst du denn mit dem scheiß Wust daraus?
Gut, aber sie ist auch ein bisschen dämlich, wo ich denke, irgendwie hat sie keinen Türspion oder so. Sie macht die Tür auf, sieht die und macht sofort wieder die Tür zu.
Na, ich finde aber Justus da total unsympathisch.
Ja, es ist auch, wie sagt man denn das, unverschämt und er drängt sich ja auf.
Ich weiß nicht, warum mich das so stört, aber irgendwas passt da nicht. Ich finde ihn da ganz eklig.
Ich finde ihn da auch nicht schön, also auch so wie er rüberkommt, so alt. Jetzt stellt er aber sich und die anderen vor und er fragt nach Marcel und Alicia. Und sie stellt sich dann als Sinakwa vor. Und ich glaube, wo ich die Folge so das erste Mal gehört habe, wusste ich ja nicht, was das für eine Sprache ist. Du kennst doch Chili con Carne, ne?
Wird aber anders geschrieben.
Weißt du, was Chili sin Carne ist?
Nee.
Chili con Carne ist Chili mit Fleisch und Chili sin Carne ist Chili ohne Fleisch. Deswegen ist Sin Aqua, wie sie selber sagt, kein der Name Gott. Bedeutet ohne Wasser. Fand ich sehr kreativ.
Gut.
Gibt's nämlich öfter bei uns mal auf Arbeit in der Kantine, Chili Sin Carne. Deswegen war ich ein bisschen stolz darauf.
Kann sehr auch sein.
Ich finde das heute extrem langweilig hier. Ja. Jedenfalls bricht sie in Tränen aus, als sie merkt, die Jungs sind nicht von der Polizei und sie will ihre Hilfe. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Stell mal vor, du hast jetzt ein Problem. Du verlierst dein Heim, deine Arbeit. Und irgendjemand klingelt bei dir und fragt nach jemandem aus deiner Familie. Du kennst denjenigen nicht, willst ihn abweisen. Weil du denkst, das ist bestimmt ein Spion oder einer von der Regierung. Und dann sagt er, nein, eigentlich arbeite ich für ein Fernsehteam, was hier einen Bericht über das Musikfestival macht. Und dann sagst du, alles klar, ich brauche deine Hilfe.
Und da Tränen. Sie fängt ja wirklich an zu weinen.
Also sie hat doch überhaupt keinen Bezug zu den Jungs und sie weiß überhaupt nicht, wer die sind und sagt, ich brauche eure Hilfe.
Und jetzt erzählt sie das ja auch alles mit der Indianerin.
Ja.
Sie erzählt es, dass sie den Marcel seit Ewigkeiten liebt. Dann denke ich auch so, irgendwelche Fremden. Sie weiß doch gar nichts.
Ja, also was heißt eine Ewigkeit? Sie ist eine Indianerin, sie ist eine Hopi oder so. Im Buch wird übrigens gesagt, dass sie eine Mexikanerin ist. Das fällt ja auch ein bisschen unter den Tisch. Aber kann ja sein, dass sie trotzdem zu einem Indianerstamm gehört von den Mexikanern. Und die Alicia hat über dieses Indianervolk geschrieben. Dadurch hat sie den Marcel kennengelernt und ist mit dem zusammen. Was ich auch witzig fand, ist auch wieder im Buch ein bisschen anders. Sie offenbart hier Marcel als den Erpresser. Im Buch sagt sie, sie glaubt, dass er der Erpresser ist. Und dass er ist seit 3 Tagen verschwunden, er ist irgendwo in den Bergen und normalerweise ist er nie so lange weg. Also ich fand das irgendwie, ja, es bringt eine komplette Wendung in dem Fall, dass sie sagt, er ist der Erpresser. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen krass, dass sie sagt, ja, er ist der Erpresser. Und sie kennt die doch nicht.
Das ist doch das, was ich gerade sagte.
Ja.
Das ist alle Informationen, die sie nennt, irgendwelchen Fremden.
Ja, und mir geht es auch alles wieder viel zu schnell hier an der Stelle. So, eigentlich ist der Fall jetzt fast vorbei.
Ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich so, ist ja jetzt gelöst.
Ja.
Eigentlich ist ja jetzt nicht mehr so spannend. Und ist es auch nicht mehr.
Ist es auch nicht mehr. Gut, warst bis jetzt, fandest du bis jetzt die Folge spannend?
Warte mal, fand ich sie spannend. Kurz auf diesem Gelände, aber auch in dem Zaun, weil da hätte ja was passieren können.
Da passiert im Buch auch was.
Ach echt?
Ja, da begegnen sie dem Marcel das erste Mal.
Das ist ja witzig.
Aber der kann die da noch nicht einschätzen und deswegen kommt es, glaube ich, auch zu einer kleinen Handgreiflichkeit.
Es fehlt mir so ein bisschen die Gefahr so. Also du hast ja von keinem in diesem Hörspiel das Gefühl, oh Gott, bitte macht er das nicht mit dem Wasser.
Es gibt keine Bedrohung, so keine spürbare Bedrohung.
Richtig. Du hast nicht das Gefühl, oh Gott, bitte, zum Beispiel, dass welche sagen, wird es abgesagt, damit er das nicht vergiftet oder so. Also so nichts. Mir kommt das so vor, als ob die Leute alle denken, naja.
Es plätschert so vor sich hin. Nein, aber das ist richtig. Es gibt keine wirkliche Bedrohung, so wie du es jetzt auch erörtert hast, sagen wir mal so. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist alles sehr geradlinig erzählt. Und jetzt ist eigentlich schon ein ganz großer Spannungsmoment weg, in dem der Erpresser offenbart wird. Jedenfalls sagt diese Sinakwa, dass die beiden Brüder von Alicia alles tun, um zu beweisen, dass Alicia zu Unrecht ihren Job verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Doch, haben wir, glaube ich, erwähnt, wo sie das erste Mal in der Redaktion von Ruth sind, dass sie da vorher gearbeitet hat und verschwunden ist und ihren Job verloren hat. Jetzt will die Indianerin den René erreichen.
Nee, da wurde, glaube ich, nur gesagt, dass sie verschwunden ist, aber nicht, dass sie ihr Job verloren hat. Da wurde, glaube ich, gesagt, dass sie an was gearbeitet hat und dann verschwunden ist.
Gut.
Und ich glaube, hier kriegt man das erstmal mit, dass sie
gekündigt wurde.
Genau.
Die Indianerin will René erreichen. Dann sagt sie, ich telefoniere mal kurz. Und da ist wieder so ein kurzer Aspekt, wo der Erzähler mal so ein bisschen seine festgefahrene Spur verlässt, indem er sagt so, naja, das war reichlich übertrieben.
Genau, die ist auch ganz schön lange weg.
Ja, die ist auch ganz schon lange weg, die Alte. Aber dann kommt sie zurück und verkündet den Detektiven, dass René sich mit ihnen in den Bergen treffen will.
Und jetzt finde ich es auch so schade, weil ich habe mich auch gefragt, ist es vielleicht eine Falle?
Mhm.
Und lustigerweise sprechen sie darüber oder wird, sagt es auch der Erzähler, ich weiß es nicht.
Ja, sie gehen zurück zum Auto, aber sie fahren sofort los, weil sie darüber debattieren.
Sagt es der Erzähler?
Er sagt, dass sie kurz überlegen, es könnte eine Falle sein oder will er sich wirklich...
Genau, das sagen aber nicht Detektive, sondern
der Erzähler. Doch, sagen sie auch nochmal.
Also sagen sie auch nochmal. So, was ich sehr gut fand, aber wenn sie dann schon wieder dahin fahren, da hätte man es auch so mit Spannung machen können. Oh, das sieht ja hier vielleicht so ein bisschen aus... Okay, jetzt gibt es das Buch vielleicht nicht hier, aber man kann das ja für ein Hörspiel machen. Wir haben ja gesagt, das muss ja nicht immer 100% gleich sein. Aber das so ein bisschen ist, oh, ist es hier doch ein Hinterhalt?
Ist ja, das so? Machen sie aber, also das kommt vor. Es kommt auch wieder so eine spannende Musik vor, während sie dahin fahren und sagen, eigentlich weiß kein Mensch hier außer dieser komischen Indianerin, dass wir hier sind. Und es könnte eine Falle sein.
Stimmt, das machen sie.
Ja.
Deswegen finde ich es gut.
Sie kommen nämlich mit gemischten Gefühlen bei Kilometer 33 an. Also das ist der Treffpunkt. Und der René Hancock tritt aus den Büschen und sie stellen sich gegenseitig vor.
So. Da sind sie aber schon verwundert, weil sie nämlich den Marcel vermutet haben.
Genau, richtig. Man wollte sich eigentlich mit...
Marcel.
Ja, stimmt, stimmt. Ich habe das jetzt auch wieder verwechselt. Ja. Irgendwie, sie sagt, sie ruft René an, damit man sich mit Marcel trifft. Und jetzt kommt aber der René und ich glaube, er sagt dann auch... Oder war das im Buch? Ich habe es vergessen. Der Marcel hat gar nichts damit zu tun und der ist auch irgendwo unterwegs. Und ich glaube, ich habe mich früher immer, wenn ich die Folge so nebenbei gehört habe, gefragt, warum kommt dieser Marcel eigentlich nicht vor?
Es ist aber auch was ich wieder sagen muss, für ein Hörspiel, ist es denn so wichtig, dieser Tausch, dass er doch nicht kommt? Kann man nicht einfach sagen, sie ruft René an und sie treffen René?
Ja, warum müssen es zwei Brüder sein? Und warum wird immer der eine erwähnt und am Ende kommt der gar nicht, sondern der andere?
Das ist schon ein Hörspiel spannend.
Nein,
Im Buch, ja.
Es wäre ein krasser Twist, wenn man die ganze Zeit denkt, es ist der Bruder und am Ende war es, sagen wir mal, der René ist böse und will aber die Schuld auf seinen Bruder wälzen. Dann wäre es ein genialer Twist. Aber so ist es einfach wie, na, wir haben aber Marcel erwartet. Nö, der ist gar nicht da.
Ja, was eher verwirrend ist in einem Hörspiel.
Ja, ja, stimmt.
Ich mag sowas nicht im Hörspiel.
Ja, weil es auch so belanglos ist. Wie gesagt, wenn es irgendwie einen richtig krassen Twist hätte. So wie am Ende von Saw, die Leiche in der Mitte steht auf und ist gar nicht tot.
Sie kennen ihn ja nicht vom Aussehen, glaube ich. Denn hätte ja auch Schauspieler gehört, Marcel. Ja. So wie du sagst. So.
Ja, aber es hat ja keinerlei Bedeutung. Und du hast ja gemeckert, wir haben irgendwie heute zu wenig die Sprecher mit eingebunden.
Ja.
Der René Hancock wird gesprochen von Thomas Schüler. Hast du den erkannt? Der war eigentlich schon...
Ein bisschen
im Synchron unterwegs.
Ich kenne den Sprecher.
Ja.
Aber mir ist nicht eingefallen, von was.
Ich glaube, der hat so in so mehreren TV-Serien immer Nebenrollen gesprochen.
Ich bin mir ziemlich sicher, er hat auch in manchen Kinderserien gesprochen. Mhm. Zeichentrick.
Man kennt ihn.
Aber mir ist nicht bewusst geworden, welche Figur oder so.
Wieder eine traurige Nachricht, er ist tot. Ich glaube, er ist 2015 gestorben.
Aber er hatte wenig Schmerzen.
Das weiß ich nicht.
Also.
Und er war mit Tanja Schumann verheiratet. Wer ist Tanja Schumann?
Samstagnacht.
Richtig, genau.
Die mit den kurzen Haaren.
Die Jüngeren unter euch werden sich erinnern. Jedenfalls, ich muss jetzt wieder in meine Notizen. René hat die Jungs bei Walton beobachtet. Auch er hat dort nach Unterlagen gesucht, konnte aber nichts finden. Ich möchte übrigens einleiten. Es kann sein, dass ich mich gerade gleich tierisch aufrege. Ich entschuldige mich jetzt schon mal.
Okay.
Justus fordert ihn auf, von vorne anzufangen. Also sie sind ein bisschen eklig zu dem. Weißt du? Der kommt da raus, sagt, ja, hallo, ich bin René, ich bin der Bruder von Alicia. Die sind jetzt schon so irgendwie, ja, jetzt fangen sie mal von vorne an. Alicia ist bei ihrer Arbeit auf einem verbotenen Handel mit Wasserrechten gestoßen, erzählt René.
Immer diese Wasserrechte.
Der Mr. Walton hatte außerdem mit seiner Produktion im Wasserschutzgebiet begonnen, obwohl er keine Genehmigung dafür hatte. Das hast du vorhin schon gesagt.
Okay.
Jetzt sagt Justus, so etwas hatte ich mir bereits gedacht. ich wieder so dachte, okay, woher weiß er das wieder? Als schlau geschenkt. Alicia wusste, dass ihr Chefredakteur und der Mr. Walton gute Freunde waren, also dicke Buddies. Und deshalb wollte sie die Story, an der sie jetzt monatelang gearbeitet hat, an ihm vorbei ins Blatt schmuggeln. Aber jemand aus der Setzerei hat aufgepasst und dann den Chefredakteur alarmiert. Alicia flog raus und, das wird jetzt auch gesagt, alles von dem René, sie ist jetzt bei den Hopi-Indianern.
Es wird noch Drogenzug.
Das kommt gleich. Weil sie fragen dann so, und wo ist Alicia? Ja, sie ist jetzt bei den Hopi-Indianern. Pass auf, es wird noch besser. Im Buch sind 2 Monate zuvor, also das spielt jetzt irgendwie 3-4 Monate, nachdem sie rausgeschmissen wurde, ne? 2 Monate davor sind die Eltern von den Hancocks bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Alicia sollte eigentlich die Eltern vom Flughafen abholen. Sie war aber vollends mit den Recherchen für ihren Artikel beschäftigt, also nahmen die Eltern einen Mietwagen, dessen Bremsen defekt waren und sie rasten gegen einen anderen Baum. Pass auf, so. Alles ganz schön krass und tragisch.
Ja.
Wie gesagt, das mit den Eltern kommt ja gar nicht im Hörspiel vor, aber das habe ich heute nochmal gelesen und dachte, oh, ist das heftig. Wie mitfühlend findest du die Detektive in diesem Moment?
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben, er ist viel zu nett und er will gar kein Gift ins Trinkwasser leiten, sagt er. Er hat nicht mal Gift. Er wollte einfach nur die Verantwortlichen wachrütteln und die Sache, die seine Schwester angefangen hat, zu Ende bringen.
Jetzt kommt Folgendes zugute. Wir hatten ja schon viele Folgen.
Ja.
Wo ich mir dachte, da sind die Detektive so nett zu den Bösewichten.
Ja, hey! Es ist so schön, dass du es sagst, weil das ist einer meiner Hauptkritikpunkte an dieser Folge. Ich habe nämlich aufgeschrieben, die Detektive sind sehr barsch und unnachgiebig. René muss, in Großbuchstaben, sich der Polizei stellen. Es ist unmöglich, für die Jungs mit einem Erpresser zusammenzuarbeiten. Und jetzt kommt's. Wir erinnern uns an unseren allerersten Podcast Gespensterschloss. Da ist ein Mann, der seinen eigenen Tod vortäuscht, weil er nicht damit klarkam, dass nachdem er Stummfilme gespielt hat, da wurde der Tonfilm erfunden und man hat gemerkt, dass er eine komplett schreckliche Stimme hat und das Publikum ihn nur noch ausgelacht hat. Damit kam er nicht klar. Dann hat er so getan, als wäre er umgebracht worden. Sein Schloss, was er sich gebaut hat, gehörte dann der Bank und dann hat er da angefangen zu spuken, damit keiner das Schloss kauft. Also er hat quasi die Bank daran gehindert, das Schloss weiter zu verkaufen, damit die ihr Geld wieder reinkriegen. Am Ende sagen die Detektive, naja, ich glaube, sie haben ja nur ein bisschen Spaß gemacht mit dem Spuk, sie sind ja gar nicht so. Warum machen sie denn hier nicht irgendwie Filmabende mit ihren Filmen? Und dann ist doch alles gut.
Na, dann erlebte ich die Pleite mit dem Tonfilm und meine finanzielle dazu.
Und deshalb begannen sie damit, es im Schloss spuken zu lassen. Und das alles nur, um zu verhindern, dass das Schloss verkauft wurde. Sie haben eine glänzende Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, Mr. Terrell. Sie haben ihre Filme aufgekauft. Zeigen Sie sie hier im Schloss und lassen Sie dabei einige Gruseleffekte einfließen. Die Leute werden begeistert sein.
Das hört sich gut an.
Na, ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Spukspiel auch Spaß gemacht hat.
Hat es auch.
Damit war alles klar.
Ja, aber auch so bei anderen Fällen so. Ja, wir müssen sie melden, aber wir können sie verstehen, so ungefähr. Und hier ist es gar nicht.
Der unheimliche Drache. Da ist ein Mann, der baut aus einem Vehikel einen Drachen und fährt damit nachts durch irgendwelche Tunnelsysteme. Dann fällt ihm irgendwann so nebenbei ein, geil, hier ist ja die Bank. Ich könnte ja mir so 2 Typen nehmen, die so ein Unterseeboot haben. Mit denen zusammen raube ich die Bank aus. Ach scheiße, die Hunde, die hier die ganze Zeit rumrennen, die muss ich auch noch entführen, damit keiner mich findet. Und dann sagt am Ende Justus, na, sie sind ja nur ein Spaßvogel. Sie haben es ja gar nicht so gemeint. Sie wollten die Bank ja gar nicht überfallen. Warten Sie, ich gebe Ihnen 10 Minuten, damit Sie das Gold zurückbringen. Und dann sagen wir, es ist nichts passiert. Alles klar, Junge, abgemacht.
Hallo, Mr. Shelby.
Ihr verdammten Bengel.
Ich kann mir nicht vorstellen, Mr. Shelby, dass Sie wirklich ein Krimineller sind. Wahrscheinlich hat sie mal wieder die technische Spielerei gereizt. Wir geben Ihnen eine Chance, Mr. Shelby. Wenn Sie das Gold in den Tresorraum zurückbringen, zeigen wir Sie nicht an. Und natürlich müssen Sie die Hunde freilassen.
Warum wollt ihr das für mich tun?
Weil ich glaube, dass Sie im Grunde genommen ein Spaßvogel sind, der mal wieder übers Ziel hinausgeschossen ist.
Ich bin einverstanden. Und vielen Dank.
Was meint ihr, ob er das Gold tatsächlich zurückbringt?
Mr. Shelby brachte das Gold zurück. Justus behielt mal wieder recht.
Ja, Justus, war das die richtige Entscheidung? Na klar, der ist so nett. Der hat es nicht so gemeint. Aber sie, wie war das nochmal? Was, ihre Schwester ist drogenabhängig geworden, weil sie ihren Job verloren hat? Das geht nicht, sie müssen zur Polizei. Das ist, wir können nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Ich kann das nicht verstehen. Also worauf ich hinaus will, ist, dass hier ein bisschen für mich nicht nachvollziehbar ist. Wo liegen ihre Prinzipien? Also einer kann einen Wachmann niederschlagen, das Gold klauen in seinen Drachenladen und dann wird gesagt, naja, das war jetzt Körperverletzung mit dem Wachmann, aber sie sind ja nur ein Spaßvogel. Und der hat nicht mal Gift. Ja. Der kann nicht mal das Trinkwasser vergiften.
Nee, das geht nicht, sie müssen zur Polizei.
Ich kann nicht mit ihnen. Bitte drehen Sie Ihr Gesicht weg. Ich finde Sie so widerlich, weil ich weiß, Sie sind ein Erpresser. Gucken Sie mich nicht an, Sie Untermensch.
Ich bin jetzt aber bei der Hörspielstruktur nochmal. Wir haben ja eben gesagt, dass wir das nicht mögen, wenn ein Hörspiel kompliziert wird. Jetzt ist schon wieder was gewesen, was mich tierisch was mich aufregt. Dich hat jetzt das hier gerade sehr aufgeregt.
Mich regt seit Jahren auf, wenn ich die Folge höre.
Wirklich?
Ja.
Na, pass auf, mich regt auf. Warum kann nicht gesagt werden, der Chef von dieser Journalistin, Alicia, hat es selbst rausgefunden und hat sie gefeuert. Nein, es wurde durch Umwege an einem anderen Redakteur das festgestellt oder sowas und dann wurde das berichtet und...
Okay, hier ist die Erzählstruktur schon wieder zu bescheuert, dass das so um die Ecke gedacht ist.
Genau, warum nicht einfach so, der hat es rausbekommen und...
Kann ich verstehen, aber ich finde eigentlich... Das, was ich gerade erzählt habe, dass du da nicht drauf eingehst, finde ich viel, viel schlimmer.
Ich bin doch drauf eingegangen.
Naja.
Aber weißt du, was ich meine? Das ist so immer so, interessiert es irgendeinen, dass das ein anderer gemeldet hat?
Es ist wichtig, dass es der aus der Setzerei gemerkt hat und dass der den Chef bei Nacht und Nebel angerufen hat.
Das ist wichtig.
Ja?
Da kann man nicht einfach sagen, der Chef hat es rausbekommen.
Er hat es rausbekommen, durch den Setzer.
Warum muss es? Warum?
Auf jeden Fall führt jetzt...
Schön, dass du viel mehr auf meine Sache eingehst, die ich erzähle.
Der René führt Justus jetzt in sein Büro, was er da in irgendeiner Höhle hat. Das sagt dann auch der Erzähler so ein bisschen anerkennend. So, oh, also das Wort Büro war für diese Höhle wirklich gut gewählt.
Ja, weil es auch gut ausgestattet ist. Da ist alles drin. Genau.
Vorher sagt Justus ja auch noch zu seinen Kollegen, hier dieser widerliche, ekelhafte Erpresser, der mich schon wieder gerade angeguckt hat. Dafür muss ich ihm eine schallern. Wenn ich in einer halben Stunde nicht zurück bin, dann holt er die Polizei. Ja, das ist jetzt auch so bekloppt, was jetzt kommt. Er zeigt Justus ein Blatt Papier und eine Zeitung, die er in den Unterlagen von Alicia gefunden hatte. Jetzt erzählt René, dass Alicia aus Verzweiflung anfing, Drogen zu nehmen und seit 4 Monaten bei den Hopi-Indianern lebt, da sie keinen Therapieplatz fand. Im Buch steht sogar, dass René verzweifelt ist deswegen.
Ja, aber sie sind dann Erpresser.
Justus findet auf dem Blatt Papier, ist wirklich auch so witzig, einen kleinen Kreis mit einem Kreuzchen drin und er denkt sofort an ein Faxgerät. Er fragt ihn, was ist denn das? Und der Typ so, ich weiß nicht. Und er dachte, okay.
Sagt nicht Justus so, sagt er nicht sogar das Wort Fax?
Ja, und dann fragt der blöde Idiot ihn auch so, noch.
Ja,
so,
nichts.
Ja, genau, also so. Woran denkst du? Oh, nichts.
Ach, jetzt ist er auf einmal ein blöder Idiot.
Weil er so begriffsstutzig ist. Er ist auch selber schuld, dass er in den Knast muss. Ja? So, Justus behält den Gedanken für sich. Also die Szene hier wirklich, die hasse ich in dem Hörspiel. Pass auf. René bittet Justus, an seiner Stelle zur Zeitung zu gehen, der Tribune, weil er da nicht hin kann, weil er muss sich ja der Polizei als ekelhafter Erpresser stellen.
Ist ja gut jetzt.
Und Justus soll im Archiv recherchieren. Und Justus ist auch dazu bereit, aber nur... Wenn er das Blatt Papier bekommt, was er gerade gefunden hat, und wenn René sich der Polizei stellt.
So, und dann kommt ja die nächste Szene, er stellt sich der Polizei.
Ja, also, nee, viel besser ist, die haben jetzt so oft zum Ausdruck gebracht, wie widerlich dieser Mensch ist, obwohl seine Schwester drogenabhängig geworden ist. Er sagt, schade, dass ich euch nicht früher kennengelernt habe.
Jürgen, das habe ich auch aufgeschrieben, dann wäre es ja nicht so weit gekommen, sagt er. Und jetzt frage ich mich, sagen wir, hätte jetzt die Detektive vor...
3 Wochen
kennengelernt. Nee, sagen wir mal vor 3 Monaten. Also was wäre jetzt eigentlich nicht so weit gekommen?
Ja, noch besser vor 6 Monaten, weil dann hätten die Detektive vielleicht die Eltern vom Flughafen abgeholt.
Was wäre denn nicht so weit gekommen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Irgendwie deswegen dieser Satz. Schade, dass ich euch nicht früher kennengelernt habe. Ja toll, die haben die ganze Zeit gesagt, was für ein widerlicher, ekelhafter Erpresser er ist. Ich habe da nichts anderes rausgehört.
Aber es wäre doch trotzdem alles passiert.
Im Buch sagt er noch so einen Nebensatz wie irgendwie, ja, ihr seid ja, scheint ja clevere Typen zu sein.
Ja, aber was hätte sich denn geändert? Er hätte 3 nette Leute kennengelernt.
Ja, genau. Nee, dann hätte er vielleicht, er hätte sich denen anvertrauen können und sagen, pass mal auf, meine Schwester ist drogenabhängig und hier ist ein mieses Geschäft mit Wasserrechten und so. Und dann hätten die Detektive gesagt, ja, dem kommen wir schon auf die Spur. Wahrscheinlich. So meint er das.
Ja, also, ja.
Übrigens, im Buch steigt er dann auf seine Harley und als Justus ihn fragt, wie schlimm wohl die Strafe für ihn ausfallen wird, steht da wirklich, seine Augen glänzten. Also das heißt, dass er total traurig ist. Aber sie sind ein widerliches Erpresserschwein.
Damit war alles klar.
Naja, denn laut dem Erzähler stellt René sich auch der Polizei und Justus überbringt die Nachricht Jean Baxter. Das Filmteam ist begeistert, das hört man auch alles nicht, das sagt alles nur der Erzähler. Man kann ja jetzt den Bericht über das Musikfestival weiterdrehen und dann kommt schon wieder irgendwie Übergangsmusik. Und wenig später berichten die drei Fragezeichen Ruth von ihren Ermittlungen. Peter ist ein bisschen resigniert, weil das ist ihnen ja noch nie passiert, sie haben zwar den Täter, aber der Fall ist noch nicht gelöst. Justus zeigt Ruth das Blatt Papier. Peter fragt, ob sie Sendeprotokolle haben. Also das wird ja einfach auch so ein bisschen übersprungen. Man geht jetzt automatisch davon aus, dass dieses Fax wahrscheinlich in der Redaktion geschickt wurde. Was genau. Ja auch Sinn ergibt, weil Alicia hat ja da gearbeitet.
Ja, aber das ist trotzdem
zu simpel.
Ja, wir gucken mal, ob das Sendeprotokoll hier noch ist.
Ja.
Also das ist schon wieder so.
Sie gehen dann in diesen Fernschreibraum und sie finden dort auch das Protokoll.
Ja, aber das ist schon wieder so. Ja, wir gehen rein, wir öffnen eine Schublade. Ja, hier ist das Sendeprotokoll. Ja,
weil das der bequemste Weg ist. Und du darfst nicht vergessen, das ist ein 120 Seiten dickes Buch. Das muss schnell gehen. Sie stellen dann jedenfalls fest, dass das Fax am Potters Playground ging.
Das, ja, mit dem Buch gebe ich dir recht. Aber das ist schon wieder was du auch eigentlich kritisierst, was schon wieder keine Zeitspanne zulässt. Das hört sich schon wieder so an, so.
Als wäre das gestern gewesen.
Na, so. Ja, wir gehen rein, hier ist es.
Ja, es liegt schon mitten im Raum und er braucht nur zugreifen. Ach, da ist es ja.
Und da finde ich, das wurde ja in der Folge eigentlich sehr gut gemacht, mit dem Erzähler, mit der Musik und so. Und hier ist es schon wieder so.
Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass der Schluss immer so ein bisschen überstürzt ist.
Genau.
Also man merkt, wir sind jetzt schon in der Schlussphase. Apropos Schluss, kurz vor Redaktionsschluss wurde das Fax an Potters Playground geschickt. Also wir reden jetzt von der Ausgabe, in der Alicia ihren Artikel abdrucken wollte, an dem Tag, wo sie entlassen wurde. Justus sagt, es gibt noch einen weiteren Verdächtigen. Es war jetzt nicht so schwer, sich vorzustellen, wer das ist, ne?
Nee.
Aber er will erstmal zum Chef des Wasserwirtschaftsamtes, wo ich mich jetzt gerade frage, warum eigentlich? Ich meine, sie könnten auch gleich zu dem Verdächtigen gehen, aber ist egal.
Vor allen Dingen, weil das auch so ein Zufall ist. Er fährt jetzt dahin,
ja,
geht ungefragt ins Büro rein. Woher wusste er eigentlich, dass...
Na, Moment.
Also er ist bei John Bear im Büro.
Na, das ist jetzt auch so bekloppt.
Ja.
Sie sind im Büro vom Wasserwirtschaftsamt. Dort treffen sie auf den Leiter. Das ist eine junge Schwarze.
Ach, das kommt ja auch noch, stimmt.
Dann ist so ein bisschen Geplänkel, so dieses, wir wollen Mr. Brown sprechen. Nee, ich bin Mrs. Brown. Wer ist denn euer Chef? Wir haben eine Chefin, Mrs. Baxter. Wo ich so dachte, irgendwie, das ist schon wieder so auch so aktuell, dass man heute immer darauf hinweisen muss, nein, es gibt auch starke Frauen in so einer Position.
In meinen Augen hätte man diese Szene einfach rausschneiden können.
Ja?
Du hast eben gesagt, naja, es wird schon wieder so gehetzt. Aber diese Szene kann auch raus und eine andere darf hier ein bisschen länger sein. Was ist denn an der Szene jetzt nicht?
Es reicht doch, dass es eine Frau ist, dass darauf noch so hingewiesen werden muss.
Nee, ich finde, da ist gar nichts wichtig. Das kann einfach raus.
Ja.
Da hat die Szene was Wichtiges. Außer, dass sie sagt, ja, da sind öfter so eine Vermutung und dass da was nicht stimmt.
Na, Justus will jetzt eigentlich nur noch mal wissen, also er fasst die Ereignisse der letzten Tage zusammen und Joan Brown, so heißt die, erzählt, dass es immer wieder Gerüchte um einen verbotenen Handel mit Wasserrechten gibt. Dann möchte Justus wissen, warum Waltons Firma stillgelegt wurde, wo ich auch dachte, das ganze Hörspiel immer nur so gefragt, was ist eigentlich mit Walton? Da wird ein Satz gesagt. Dann sind sie später wieder irgendwo. Was ist eigentlich mit Walton? Dann gibt es eine Zusatzinformation, weißt du?
Ja, so, aber meines Erachtens weiß er doch schon, was da ist, warum es geschlossen wurde. Warum will er das jetzt noch mal wissen?
Genau, er hat gegen irgendwelche Auflagen verstoßen.
Genau.
Es gab einen Unfall und jetzt sagt diese Joan Brown vom Wasserwirtschaftsamt auch nochmal, es gab Probleme mit dem Abwasser.
Ja, weil Frau Ruth hat genau erklärt, warum.
Und auf die Frage nach, das habe ich auch nicht verstanden, auf die Frage nach dem Mr. Joubert, gerät diese Joan Brown ins Stocken und dann bricht sie das
Gespräch ab. Habe ich auch aufgeschrieben.
Ja, das wird auch, auch im Buch nicht aufgeklärt.
Aber guck mal, Ruth hat ihm das ja alles schon erzählt.
Ja.
Und deswegen kann man für mich diese ganze Szene rausstellen. Sie bringt nichts Neues.
Ja.
Also nichts.
Keine neuen Erkenntnisse. Es wird einfach nur nochmal eine neue Figur eingeführt, die man auch nicht braucht.
Mich wundert das sogar, dass die eingeführt wird mit einer Sprecherin, die diese Rolle spricht, die total
unnötig ist. Und weißt du, wer die Sprecherin ist?
Ja.
Rebecca Feltz.
Ja, und zwar, was hat die gemacht?
Sie sprach hier das Baby in Dirty Dancing. Ich habe eine Wassermelone getragen.
Ah.
Du hast nie Dirty Dancing gesehen.
Dann habe ich die verwechselt.
Gut.
Ich habe an Tiffy gedacht.
Also auf jeden Fall ist sie die Tochter von Wolfgang Feltz.
Also du hast noch nie über einen Witz von mir gelacht, aber das fandest du witzig, oder
Ich habe in 25 Jahren noch nie über dich gelacht, das stimmt.
Ja, deswegen. Und über, dass ich sage, sie hat Tiffy synchronisiert, das ist witzig, oder was?
So, letzte Szene. Nach einigen Telefongesprächen fahren, ist mir jetzt auch scheißegal, die drei Fragezeichen zu Potters Playground. Sie erfahren, dass Mr. Walton einen Termin mit Mr. Joubert hat. Walton unterstützt das Festival finanziell. Übrigens ist das, glaube ich, jetzt schon der 6-milliardste Einsatz von dem Erzähler, der normalerweise nie, so irgendwie, wirklich die Hälfte von dem, was ich hier vorlese, ist vom Erzähler.
Und ich möchte nochmal sagen, sie fahren dahin.
Ja.
Also, es ist so ein Zufall, dass Mr. Walton da ist.
Ja, das ist.
Woher auch, wissen Sie das?
Nee, das ist jetzt wirklich so wie die letzte Szene bei Ein Schuss im Dunkeln. Alle in einem Raum.
Ja, aber woher wissen Sie das denn? Das ist so einfach nur pures Glück.
Ne, das erfahren Sie ja vor Ort. Sie fahren zum
Potter's Playground. Ja, vor Ort,
genau. Aber... Und dann ist es noch ein kleiner Gewinn, dass der Typ auch kommt.
Ja, das meine ich ja.
Die Jungs betreten das Büro ohne anzuklopfen von Mr. Joubert. Justus konfrontiert Joubert mit Alicia Hancock. Ja, dann tritt Walton ein. Walton reagiert ungehalten. Dann tritt Joan Brown ein, die Wasserwirtschaftswunderfrau. Sie sagt ja auch irgendwie, hey, ich glaube, hier gibt's einen Job für mich. Man fragt sich, warum die jetzt kommt, aber es wurde ja anfangs gesagt, nach einigen Telefongesprächen. Deswegen hier, unser lieber Justus hat bestimmt die alle angerufen. Jetzt beschuldigt Justus Joubert und Walton, die Wasserrechte zu manipulieren. Außerdem hat er Erde, welche von dem Gelände von Waltons Betrieb stammt, in einem Taschentuch dabei und beschuldigt Walton, Gift in die Baumwollfelder, also da auf dem Walton-Gelände, abgeleitet zu haben. Da finde ich den Sprecher von dem Walton ein bisschen lustig. Irgendwie so, was soll denn das? Werf doch mal die Scheißbande raus, du alter Franzose.
Bis dahin finde ich es auch sehr witzig. Was hörst du dir denn scheiße an?
Der Typ ist auch witzig, wie er so reinkommt und sagt so, was ist denn das hier? Und, dann so, und der andere dann so hier, der Joubert irgendwie, ich glaube, das hat seinen Grund.
So, und jetzt ist Justus natürlich ganz cool.
Nee, pass auf, noch besser.
Noch besser.
Er hat dieses scheiß Taschentuch dabei mit der Erde drin
und
sagt ihm hier, da ist Gift drin von ihrem Gelände und er sagt sofort, ach verdammt, das hätte nicht rauskommen sollen.
Genau, pass auf, das habe ich auch hier aufgeschrieben, es hätte nicht rauskommen sollen. Ja. Da ist dieses Gelände und man sieht diesen schwarzen Strich. Ich hätte nicht gedacht, sagt er doch, ich hätte nicht gedacht,
dass man mir auf die Spur kommt.
Genau, und da dachte ich mir jetzt so, na, auffälliger geht's ja nicht eigentlich.
Also, auch vor allem, dass er, was haben wir denn von Trump gelernt? Fake News. Einfach immer sagen, nein. So, weißt du, nach Motto, hier, ich habe Taschentuch, da ist Erde drin, einfach sagen, Fake News. Und der sagt sofort, ja, du hast recht.
Nee, weißt du, was ich gemacht habe?
Das ist wie bei Scooby-Doo am Ende dann, wenn immer der Bösewicht sagt, ich wäre durchgekommen, wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären.
Weißt du, was ich gemacht hätte? Nee, pass auf.
Ich habe gerade echt Angst. Ich habe schon den Zeigefinger in meinem Auge gesehen. Wirklich, das sah gerade echt so aus.
Keine Angst, aber sowas wollte ich machen. Pass auf. Ich hätte einfach gesagt, ja, zeig mal her, was hast du denn da? Dann hau gegen. Stand auf dem Boden. Weg.
Genau.
Nein, aber ich hätte nicht gedacht, dass es rauskommt.
Ja, jo. Genau. Ach, verdammt.
Ein Gelände, was nicht richtig abgesperrt ist und dann so eine Riesenspur.
Das sind die schlauesten Bösewichte immer, ne? Die wirklich sich so komplett so in ihrem Kämmerchen einschließen, den Masterplan haben. Und dann kommt so ein kleiner, dicker Junge, hat so ein altes, vollgewichstes Taschentuch und dann sagt er, verdammt, der hat mich erwischt.
Vor allem diese Spur, die war ja dunkel. Also die hat da nicht irgendwie so, wo er so da, also der Bösewicht sich so dachte, na ich passe das mal an, ich mache noch anderen Sand drüber, dass das so ähnlich aussieht. Sondern er lässt diesen auffälligen schwarzen Strich. Ich hätte nicht gedacht, dass es rauskommt.
Und jetzt, was ich auch ein bisschen wieder schlecht finde, jetzt kommt auch noch das Fernsehteam mit Gene Baxter rein. Die hat auch gar keine Sprechrolle mehr, also die hat komplettes Reden verlernt. Denn Justus sagt irgendwie, hey Gene, da sind sie ja. Und die Kamera haben sie auch dabei, geil. Und dann hört man wieder hier den Mr. Walton so, sofort ausmachen, was ich ja witzig finde. So, Mikrofon, Kamera, weg! Er ist sehr aggressiv und Joubert mahnt ihn zur Ruhe und der packt jetzt aus. Und jetzt ist wieder der Erzähler. Er erklärt, dass die Kosten der Müllentsorgung Potters Playground fast in den Ruin getrieben hätten.
Und hier habe ich mich auch gefragt, warum muss das jetzt der Erzähler sagen?
Ja.
Er packt es doch aus. Warum sagt er das denn nicht selber?
Ich finde da jetzt auch den Peter Passetti so nicht wirklich. Irgendwie, das ist so wie, als würdest du mir jetzt deinen Einkaufszettel vorlesen.
Jetzt hätte ich gut gefunden, wenn der Joe Bär, jetzt kommt alles, hier Yogi Bär, jetzt kommt alles raus und er heult vielleicht fast oder ist verzweifelt oder so. Nee, da kommt diese Erzählerstimme völlig neutral.
Ja. Ja, mit unlauteren Mitteln hat jedenfalls der Walton den Joe Bär unterstützt bei der Müllentsorgung und jetzt hat er ihn natürlich in der Hand. Walton hatte die Stadt übrigens auch mit Wasser versorgt, was ich, das interessiert mich kein bisschen. Und dann ist ihm aber halt Gift ins Grundwasser gelaufen und dann wurde die Stadt mit Wasser aus Tankwagen versorgt. Das wirkt mir alles zu konstruiert.
Ja? Ach, Quatsch.
Muss man das auch noch mit einbringen? Es hätte doch einfach gereicht, dass der Typ irgendwie den erpresst oder so und nicht irgendwie noch mit irgendwelchen komischen Sachen experimentiert und so. Ach, keine Ahnung.
Naja, jetzt heißt es halt, das ist vielleicht wieder so ein bisschen Zeigefinger, na, wenn man mit Gift hantiert, dann kann auch was ganz Schlimmes passieren.
Stimmt. Aber man drückt ja auch damit aus, dass so Großindustrielle einfach böse sind.
Immer.
Immer.
Immer. Ja? Ich sage nur Benjamin Blümchen.
Oder Bibi Blocksberg.
Der Bürgermeister. Sind ja die gleichen.
Ja, der Bürgermeister, der ist einfach scheiße. Der will immer nur die Steuern erhöhen, um sich einen dicken Dienstwagen zu kaufen. Da gibt's ja wirklich einen richtigen Bericht drüber, ne?
Ich weiß.
Dass die Politik.
Von der Autorin und so.
Naja, dass die Politik in über Bibi Blocksberg Autorin und Benjamin Blümchen gehetzt dargestellt wird. Aber man muss noch dazu sagen, dass hier die Elfie Donnelly, die Bibi Blocksberg bei Benjamin Blümchen erfunden hat, ja auch so eine 68erin ist, ne? Die war ja mit Peter Lustig verheiratet und die beiden haben so eine wilde Ehe geführt. Also so wie du. Naja, Joe Bär wollte jedenfalls, dass alles an die Öffentlichkeit kommt und er hatte dann Alicia mit Informationen versorgt. Dann verließ ihn aber der Mut und Alicia besucht, das sagt jetzt auch Justus, was ich auch schlecht finde, dass sie nicht mal, weißt du, da kommt jetzt Hinz und Kunz in dieses Scheißbüro.
Kannst du das jetzt mal beenden?
Alicia besucht René im Gefängnis und Jobert will jetzt auch später dahin fahren. Und jetzt
kommt. Ich hab doch noch so ein Lachen im Ohr. Lachen die jetzt nicht?
Ja, natürlich, es kommt noch ein Abschlusslachen. Ja. Justus hat aufgrund des Faxes Jobert im Verdacht gehabt, wo ich sage, nein! Also wirklich, dass er darauf gekommen ist, das ist, Hut ab. Und jetzt kommt noch irgendwie, er hat ja geblufft, ne?
Du weißt aber schon, dass du dich wieder bei den Fans sehr unbeliebt machst. Gerade.
Die Erde im Taschentuch war jedenfalls nur ein Bluff und Walton ist drauf reingefallen. Da hört man, glaube ich, noch immer so, ah, verdammt. Und Abschlusslacher, Ausrufezeichen.
Ja, aber so wie du sagst, dass er sagt, ja, das ist kein Gift. Hätte doch einfach sagen können, du hast hier Sand in deiner Hand. Was willst du mir jetzt? Das ist ein 15-jähriger, 16-jähriger Junge mit Sand in der Hand.
Ja, wir sind durch.
Das Fazit.
Wie fandest du die Folge?
Das wiederholt sich immer, was ich erzähle. Ich finde den Anfang wieder relativ gut, den Schluss wieder sehr gehetzt. Ich fand die Sprecher hier nicht so toll. Zwischendurch hatte das seine Momente, wie immer. Wie immer. mir war das hier teilweise zu viel Sprecher, was wir beide ja schon gesagt haben, der hier auch nicht überzeugt.
Achso, du meinst zu viel Erzähler.
Erzähler, nicht Sprecher. Sprecher.
Nee,
Entschuldigung, ich meine Erzähler, aber die Sprecher finde ich auch nicht alle toll. Für eine ältere Folge eher enttäuschend.
Aber eigentlich schon mehr eine Folge der Neuzeit. Also nicht so eine ganz alte Folge, ne?
Ich finde die Soundkulisse sehr gut.
Mhm.
Wirklich so, die ganze Atmosphäre drumherum von den Geräuschen. Nichts, wo ich sage, das hört sich billig an oder was ich in neueren Folgen jetzt manchmal hatte, dass sich das anhört wie Studio. Lustigerweise hatte ich das auch ein paar Mal beim Nebelberg, wo ich so dachte, da fehlt mir die Weite. Das hatte ich hier nicht. Ich habe gerade in den weißen Kleiderschrank gehauen, weil ich meinen Arm ausgestreckt habe. Weite.
Ja, weil das hier so eng ist
im Raum. Guck mal, wenn ich den anderen Arm ausstrecke, würde ich dein Gesicht treffen, aber das meine ich nicht. Und deswegen kriegt die Folge von mir wirklich so absolut Mittelmaß. So 5.
Oh. Es kann sein, dass heute das erste Mal du höher bewertest als ich.
Ja. Na, wie gesagt, der Anfang ist doch gar nicht so schlecht.
Bist du fertig oder willst du noch was erzählen?
Ich nehme mir noch so einen Brownie-Handhuter, wenn ich darf.
Also, ich habe eigentlich schon alles fast in der Folge verraten. Also,
ich auch.
Unsere Besprechung ist es jetzt eigentlich das Fazit, man wiederholt sich jetzt wieder nur. Ich finde die Folge an sich, ja, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, ich finde den Erzählanteil sehr hoch. Ich finde, von der Musik her finde ich es okay. Wie gesagt, wenn ich die Folge höre, versetzt sie. Das geht mir total auf den Sack und respektlos, was du da machst. Ja? Ich finde halt, die Folge versetzt mich in diese Zeit zurück. Das kreide ich ihr positiv an. Ich finde sie sehr geradlinig erzählt. Geradlinig muss ja nicht immer verkehrt sein. Hier ist es aber wirklich so, wie so Stichpunkte, die abgegrast werden. Ich finde die Sprecherleistung von allen durchwachsen. Also ja, die Detektive untereinander finde ich angenehm, aber ich finde zum Beispiel den Sprecher von Justus irgendwie, der wirkt mir zu bemüht, beziehungsweise zu routiniert, aber wenig schauspielerisch aktiv.
Darf ich ganz kurz noch mal sagen?
Ja.
Ich finde, dass jetzt so im Nachhinein Bob voll wenig macht, oder?
Bob kommt relativ zu kurz in der Folge,
oder? Das stimmt. Aber das fällt mir jetzt erst auf.
Dann finde ich zum Beispiel, hatten wir auch schon gesagt, die Jean Baxter, ihre Sprechleistung. Ich finde die Stimme schön, aber jetzt ihre Leistung nicht toll. Dann finde ich den Fall an sich auch nicht so aufregend. Ich finde, es bleibt nicht viel haften am Ende. Die Ausgangssituation ist ja nicht schlecht, dass die drei Detektive eine Erpressergeschichte auf die Spur kommen. Aber wie es umgesetzt wurde, und wir haben schon gesagt, es gibt nicht wirklich eine Bedrohung, es plätschert alles so vor sich hin und dadurch hört man das so nebenbei weg, aber ich finde, am Ende bleibt wenig Substanz übrig. Die Auflösung ist schon wieder Katastrophe, dieses alle in einem Raum und es wird mit dem Finger auf den Bösen gezeigt und der sagt dann noch so, verdammt, wie kommst du bloß darauf, du hast ja recht. Die schlimmste Szene des Hörspiels habe ich schon angesprochen, nämlich wenn die Prinzipien der drei Fragezeichen so ein bisschen in Frage gestellt werden, wie sie mit dem Erpresser umgehen. Und wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich total tragisch alles mit der Alicia und so. Und dann zu sagen, wie, naja, aber du bist ein widerlicher, ekelhafter Dreckserpresser, du gehörst in dieselbe Zelle wie der Pädophile da. Das kreide ich der Folge ganz doll an. Wie der Pädophile.
Ganz toll.
Und naja, du schneidest es ja nicht. Ja, und deswegen, ich finde die Folge langweilig und deswegen gebe ich ihr auch nur 4 von 10.
Ich 5.
Ja, also für mich ist sie noch unterm Durchschnitt. Wobei ich dir recht gebe, soundtechnisch und so ist sie gut umgesetzt, aber für mich ist sie Prädikat eingeschlafene Füße. Gut, das war die Zentrale. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, diese erste Folge war also im Jahr 2020 ein gutes Comeback.
Ich glaube, wir waren heute richtig. Also wir haben mit ganz viel Gags und Improvisationen geglänzt.
Mhm. Ja, die ersten, ich sag mal, die ersten 30, wir können ja mal diese Folge Revue passieren lassen.
Ich finde schon, man merkt uns jetzt so eine gewisse Routine an, wie wir die Folge besprechen. Also, dass wir wirklich einen roten Faden haben und ja, ab und zu mal ein bisschen stocken, aber trotzdem gut durch die Folge moderieren und leiten.
Ja, allerdings fällt mir auf, wenn die Folge, und das ist in vielen Folgen, in der Mitte so langsam nachlässt,
dann lassen wir auch
ein bisschen nach. Weil wir merken, oh, wir müssen uns da jetzt so durchwursteln und uns konzentrieren, weil das jetzt schon wieder kompliziert wird.
Aber das ist ja auch was wir schon intern gesprochen haben, dass wir denken, irgendwann wird sich ja dieses Konzept hier abnutzen. Ne?
Weiß ich nicht. Weil wir persönlich haben das Gefühl, ab der Mitte lässt es manchmal nach, was wir hier machen.
Also ich hätte ja einen Vorschlag, konstruktiven. Ja. Wir machen das so, dass während wir eine Folge besprechen, habe ich als zentrale Erfinder und Leiter dieses Podcasts das Recht, dir einfach eine mittendrin zu schallern. Aber du weißt nicht wann.
Ja,
nie. Ich sag mal so, das setzt dich unter Druck, weil du denkst, es könnte jederzeit soweit sein. Und einfach, ich glaube, das wäre auch unterhaltsam für die Hörer, dass sie denken, wann ohrfeigt er ihn endlich?
Weißt du? Das ist ja gut, weil ich nehme gleich Rotz und Wasser auf und dann würde ich dasselbe machen mit einem Fußtritt. Einfach so zwischen bestimmten Minuten.
Aber wohin? Ja. Ins Gesicht?
Das sage ich nicht. Das ist bei mir die Überraschung.
Also was haltet ihr denn davon? Apropos, ich würde sogar gerne noch ein bisschen weiter mit dir quatschen. Das tue ich auch gleich, aber in einem anderen Podcast-Format. Deswegen müssen wir leider jetzt hier Schluss machen.
Leider.
Ja, aber wir beide sehen uns in 2 Minuten schon wieder. Vorher gehe ich mal auf Toilette.
Wir können den zentralen Hörer mal sagen, was wir heute bei
Rotz und Wasser besprechen.
Und zwar?
Na, Fußtritt ins Gesicht.
Genau.
Ich fange an.
Nein. Außerdem ist es auch Quatsch, weil Rotz und Wasser wird vorher veröffentlicht.
Ach, ist doch jetzt auch scheißegal.
Interessiert keinen Menschen.
Interessiert auch keinen. Sie sind eh schon wieder alle weg und.
Ja. Und haben bestimmt wieder keinen Daumen da gelassen und keinen Kommentar. Also, und
ich freue mich, dass ich diese Folge mit dir besprechen durfte. Weil jetzt ist sie weg vom Tisch.
Obwohl mir das ja trotzdem Spaß gemacht hat, immer wieder mit dir aufzunehmen.
Jo. Alles klar. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, euch hat das für heute ein bisschen Spaß gemacht. Lustigerweise haben wir immer am Ende von so einer Besprechung immer ein ganz schlechtes Gefühl. Und wenn man dann die Folge hört, denkt man, ach so, scheiße war es ja doch nicht. Aber jetzt habe ich es ausgesprochen, es wird scheiße sein.
Also meine Gefühlslage ist gerade, also wenn wir uns jetzt mal Punkte geben müssten, 4.
Nö, also ich fand dich eigentlich aufmerksam und adäquat heute. Es liegt aber auch daran, dass du noch relativ wach bist. Das kann sich gleich ändern, es wird ja noch später. Also ich würde dir so ja, 6,5 geben.
Das geht ja.
Von der Leistung.
Ich finde, du hast heute relativ wenig Infos so drumherum eingebaut.
Naja, ich fand aber, die Folge hat auch nicht so viele Infos hergegeben.
Na, ich fand so jetzt so, wir haben die Buchnummer nicht genannt.
Doch, habe ich.
Wir haben, siehst du hast ja gesagt gerade, ich war sehr aufmerksam. Mhm.
Gut, also ich moderiere jetzt wirklich ab, weil das bringt hier nichts mehr.
Jetzt wird's langsam schlimm.
Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das hier hört.
Genau.
Und
erfolgreiches.
Vergesst nicht.
Neues Jahr.
Und Geld zu schicken.
Gott, oh Gott.
Nein, es war Spaß.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Hey.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotz-und-wasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.